Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Ready for Review. Wie immer mit der ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Und auch an dieser Stelle, der Daniel ist natürlich auch wunderbar.
Ja, danke schön. Ich hätte fast den Podcast gerade umbenannt. Ich glaube, man hat es gehört. Ready
ja,
of Review.
Ich hab's
gehört. Aber das machen wir dann als Spin-off, das dann in den Wochen passiert, wo wir keinen Podcast aufnehmen einfach.
Genau, und dann werden wir einen KI anschmeißen, der die besten Sätze aus den anderen Folgen irgendwie wild zusammenschnippelt. Und dann haben wir einen neuen Podcast.
Java, 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 JavaScript. Ja.
So ungefähr.
Genau, wir haben heute wieder eine bunte Folge und Aufnahmedatum ist der 25. November, also recht knapp nach der Veröffentlichung, weil ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit der letzten Folge.
Macht nichts. Dafür habe ich dann nochmal Gas gegeben.
Mit ja, der wie immer, mit den Shownotes.
Aber ich habe ja auch Zeit. So als Rentner, ne?
Ja. Ja. Das darfst nur du sagen. Ich würde das niemals machen.
Ich weiß. Aber ich habe schon gesagt, ich würde nie wieder über meine Oma schimpfen, die sagt, dass sie keine Zeit hat. Und ich würde sagen, Oma, du bist doch Rentner. Was laberst du, dass du keine Zeit hast? Aber ich fühle mit ihr, ich habe auch immer das Gefühl, dass nicht genug nicht genug Tag übrig bleibt für die Sachen, die ich da jetzt machen möchte.
Ja, und ich bin total schockiert. Wir haben schon wieder nichts im Family-IT-Support. Ja, also ja, ich habe da eigentlich mehr von deiner Oma erwartet.
Ja, aber nee, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, sie performt.
Sie performt. Achso, sie ist jetzt quasi, sie ist durch die harte Schule der Sandra gegangen und jetzt kann sie alles.
Genau. Oder sie fragt halt nicht auf Rücksicht auf mich. Das kann natürlich auch sein. Ich werde das demnächst mal zum Thema machen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil dann könnte ich ja wieder IT machen müssen. Also Family IT Support. Ich überlege es mir nochmal.
Ja, aber dann haben wir die Spalte ganz voll und dann haben wir so eine riesige, die Family IT Sonderfolge. Ja,
also ja, okay. Ja, ich überlege es mir.
Doch, da bin ich.
Aber Weihnachten steht vor der Tür und dann sollte eigentlich Family IT Support von selber sich füllen.
Ja, genau, ne? Die Updates müssen schon mal vorbereitet werden. Und,
ja, und ich hab ja mal erzählt, dass ich ja nicht nur Laptops, Smartphones und Tablets befüttern muss, sondern seit neuestem auch Autos.
Ja, eben. Also kann man auch bei Toaster und sowas machen.
Ja, und demnächst werden ja auch Kühlschränke mit Internetanschluss geholt. Und deswegen, ja, es graut mir.
Ja.
Es kommen dunkle Zeiten auf uns zu.
Ja, wobei wir haben bei meiner Schwiegermutter den Family-IT-Support bis auf das Router-Update, was auf irgendwie bei uns in der Erinnerung-App auf einmal drin stand, alles schon gemacht. Da ist jetzt alles soweit fertig und bei meiner Family eigentlich auch. Da hatte ich auch schon meinen Family-IT-Support Fall.
Aber Mensch, hättest du da eigentlich was zu berichten gehabt?
Ja, aber ein Apple-Update ist immer sehr ereignislos. Also bis jetzt hatte ich Klopf auf Holz, es hat bei mir in der Regel funktioniert. Mein Vater macht seine Updates inzwischen sogar brav selber. Der bekommt dann immer nur die Nachricht von mir, dass er jetzt updaten darf. Und dann geht er durch alle Geräte durch, die er hat und macht überall das Update, damit bloß alles aktuell ist. Also da ist der
Vorbild. Klar, da hast du mal Glück. Da hast du aber nochmal Glück gehabt, denn auf Twitter haben die Leute, also zumindest aus meiner Twitter-Blase, echt rumgemosert, dass das Macintosh-Update, wo das letzte, wo nicht so smooth durchgegangen ist.
Echt? Ja gut, aber hast du ja immer Leute, die irgendwie so ein bisschen meckern und ja.
Ja, das ist wohl wahr.
Also,
das stimmt.
Ne, also jetzt als seit fast 3 Monaten, naja, sagen wir mal, seit 2 Monaten Linux-Nutzer, das läuft aber auch alles noch ganz gut. Ich mag das ganz gerne gerade, muss ich zugeben.
Oh, das hat dich jetzt aber sehr viel gekostet, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also, ich bin da noch ein bisschen am Konfigurieren und Einstellen und ohne Microsoft Teams wäre alles schöner. Aber ja. Okay.
Hast du mittlerweile für Microsoft Teams eine Lösung gefunden?
Es klappt seit neuestem. Also ich weiß auch nicht, was ich geändert haben soll. Es könnte höchstens sein, was ich geändert habe, ist, ich habe am Anfang Teams immer quasi, das hat sich selber als Startprogramm eingetragen. Ne, was ich ja schon mal toll finde, wenn sich Programme starten, die ich eigentlich lieber manuell starte. Und dann habe ich das rausgeschmissen. Ich hatte noch ein bisschen Stress mit Umstellen und sowas. Und eigentlich war das die letzten Male auch so, also die Dockingstation, wo ich mein Arbeitsrechner dran anschließe. Da schließe ich jetzt auch den Mac an, wo wir die Aufnahme machen. Und da ist natürlich dann mehr Gerät angeschlossen, also allein für die Aufnahme das Mikro und so weiter und so fort. Und da hatte ich den Eindruck, dass am Anfang, wenn ich da umgesteckt habe, dass er da komplett durcheinander gekommen ist, was da passiert ist. Aber inzwischen klappt das einfach. Also das war jetzt, also wer weiß, was morgen ist, aber die letzten Wochen habe ich noch gedacht, gar nicht so schlimm. Aber ansonsten ist das schreckliche Software weiterhin.
Ja, oder ist ein Update irgendwie reingekommen?
Das kann natürlich auch sein. Was jetzt noch schön wäre, wenn sie die Kameraqualität mal so ein bisschen hochschrauben würden, weil das ist alles ganz schön schreckliches Bild. Und gerade wenn man lange in Meetings ist, wäre das ja schon schön.
Das stimmt. Aber ja. Gut. Ich vermisse ja die mehr Account-Option, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, was ich noch schön finde, ich glaube, Zoom hat das, dass wenn du den Bildschirm teilst, dass du trotzdem die Teilnehmer siehst, weil ich ja eigentlich so ein Fan bin von nur einem Bildschirm. Mhm. Und dann finde ich eigentlich cool, wenn ich irgendwie unten wenig so kurz Gesichter sehe, dann siehst du auch mal eine Reaktion, wenn du was sagst oder wenn du was vorstellst, ne? Und das habe ich nicht gerade drin.
Hat das nicht Teams irgendwie unten als so wie so ein Banner?
Ja, oder aber mehrere? Nicht, wenn du den Bildschirm teilst. Wenn du selber den Bildschirm teilst. Dann
ach,
ist
wenn
ja,
du selber, okay, ja. Okay.
Und da fände ich einfach cool, wenn der Bildschirm geteilt wäre und ich trotzdem so ein Overlay hätte, so ein Fenster, wo ich die sehen würde. Vielleicht kann man das auch einstellen, wenn das einer der Hörer weiß, wie man das vernünftig nutzt, sehr, sehr gerne. Aber das ist so, ich weiß nicht, also wenn wir durchs Board gehen oder sowas und ich teile mal, manchmal will man ja einfach die Gesichter der Reaktionen sehen, ob da noch was kommt, ob da einer gerade was, ne, also einfach die Teilnehmer sehen, das fände ich schön.
Das gleich nachvollziehen. Also Microsofts Liebhaber unter unseren Zuhörern, vielleicht habt ihr einen Tipp für Daniel.
Genau, also vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, man kann da irgendwas machen.
Und, manchmal ist das auch irgendwie so eine Einstellung, irgendwie in ein Untermenü und ja, das ist manchmal auch nicht intuitiv.
Nicht so ätzend sein, gibt so eine Checkbox, die default ja. aus.
Ja.
Aber wir haben, ich glaube, ich springe mal zum ersten Thema, weil wir haben heute viel, wir haben richtig viel vor. Schon mal Spoiler, sogar das Tastatur ein Thema ist terminiert. Also nur um den Druck mal ein bisschen hier aufzubauen.
Genau, und einfach mal, also können wir das auch schon verraten, wir rechnen damit, dass wir noch dieses Jahr die Tastaturfolge machen.
Genau, also wir rechnen damit, dass wir auf jeden Fall, also wenn alles normal läuft, noch eine Folge machen. Die große vorweihnachtliche Folge und da kommt der große Hörerwunsch, also das wird ja auch mehrfach im Discord erwähnt. Ja. Der kommt dann. Das haben wir uns fest vorgenommen, weil ich habe da Urlaub, wenn wir die nächste Folge aufnehmen wahrscheinlich. Und da kann ich mich da so richtig schön reinnörden wieder. Genau. Ja, aber wollen wir mal gucken, News des Monats beziehungsweise der Woche. Aber es ist ja schon inzwischen News des Monats. Denn es gab unser drittes Real-Life-Treffen, nicht wahr?
Ja, das war Ready for Real-Life.
Genau.
Mit Anhang, genau. Ja, Daniel war mit seiner Frau bei uns zu Besuch. Wir haben uns Samstagabend, spät nachmittags war es ja gewesen, zum Pizzaessen und zum Spieleabend getroffen. Und habe ich Naxe gesagt, wir machen Pizza auf dem Grill und ich kann mich auch gerne drum kümmern. Und danach Axel hat mich dann nur angegrinst und gesagt, ja, sag mal, ich kümmere mich schon drum. Also meine Aufgabe war Entertainment und schön aussehen.
Das hast du wunderbar, beides wunderbar, wunderbar gemacht. Also,
Dankeschön.
Wir haben uns ja sehr wohl gefühlt. Ja, wir haben Zimtschnecken mitgebracht, vielleicht sollten wir
Genau. Deswegen heißt halt die Karte auch leckere Pizza und Zimtschnecken. Genau, ich fand es toll, dass sie Zimtschnecken mitgebracht haben und die waren super lecker. Und während meiner Aufgabe des Entertainments kam das Thema mit der Pizza und der Pfanne auf. Und ich hätte es ja ahnen können, mein Ehemann. Hat das ja gleich mal als, dann können wir was Neues ausprobieren. Ja. Und dann wurde gleich mal hier Pizza-Contest gemacht. Pizzastein gegen Pfanne. Und ja, die Pizza aus der Pfanne war schon lecker. Also, das ist, keine Ahnung, welche Folge das war. Da müsste ich nochmal nachgucken, aber wir verlinken die Folge, wo die Pizza aus der Pfanne nochmal erklärt wird. Die Zubereitung. Aber die war sehr lecker und Axel sprach noch Tage danach darüber, wie cool diese Pizza aus der Pfanne ist, weil der Hefeteig halt entsprechend schneller halt aufgeht. Das, ja. Also ich würde mal sagen, der Punkt geht an dich, ne?
Erstmal muss man sagen, die Pizza vom Grill war auch mega geil. Also der Teig war einfach lecker und alle Zutaten waren lecker. Die Pizzen sind ja auch alle weggegangen. Dann kam, also das war jetzt auch nicht so richtig geplant. Ich habe in einem Nebensatz das erwähnt, von wegen mit der Pfannenpizza. Ich hatte nicht vor, jetzt da den großen. Ich hatte auch viel zu viel Respekt vor der Challenge. Ich wollte ja nicht verlieren, ne? Also.
Ja.
Und der Axel ist dann drauf eingegangen und dann hat Sandra schweren Herzens gesagt, doch, die ist ganz lecker.
Ich würde aber sagen, aus aufwandstechnischen Hintergründen würde ich doch den Pizzastein nochmal vorziehen. Und ich habe den Eindruck gehabt, man brauchte auch mehr Teig, ne? Für die Pfanne.
Na, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Also wir hatten ja einmal, also wir hatten ja das Problem. Der Axel hat hier nochmal Teig nachgemacht, ne?
Ja, genau.
Und der ist nicht richtig, also der hatte nicht genug Zeit. Und ich glaube, deshalb war das mit dem Teig so, weil normalerweise brauchst du genauso, also von meiner Erfahrung her genauso viel Teig, egal, ob du die Pfanne oder...
Okay, dann war das ein technisches Problem an der Stelle.
Genau.
Oder ein Zeitproblem.
Genau. Ja. Und,
nee. Ja. Aber die Zimtschnecken waren auch super lecker, also wir müssen jetzt auch ein bisschen Zeit hier einräumen und die Zimtschnecken. Und ihr wart ja so lieb und habt uns noch zwei da gelassen für den nächsten Tag. Und da haben wir sie nochmal am nächsten Tag nochmal in den Ofen getan zum Aufwärmen. Und dann hatten wir lecker nochmal zum Stecken mit Kaffee noch am nächsten Tag gehabt.
Ja, gab es bei uns auch, also auch dann am Nachmittag. Wir hatten ja auch noch welche. Und das waren ja dänische Zimtschnecken. Also nicht so die Zimtschnecken, wie man so unbedingt in Deutschland kriegt, ne, wo das manchmal auch so platte Dinger sind mit sehr festem Hefeteig, sondern so fluffige
Dinger. Ja, der war schon fluffig und so weich, ne?
Genau, und diese Zimtmischung, die da drin ist, die ist schon, ja, also ich habe es nicht gemacht, deshalb lobe ich so sehr. Aber das ist auch, wir haben da schon viele, viele Testreihen hier zu Hause gemacht, bis die jetzt auf dieses Niveau gekommen sind und die sind jedes Mal mega lecker und ich freue mich schon, morgen geht hier die Weihnachtsbäckerei los, das werden leckere Zeiten.
Oh ja, morgen muss ich auch backen, also was heißt muss ich darf backen. Mein Papa hat am Wochenende Geburtstag. Und er hat sich zum Kaffee eine Käsesahnetorte von mir gewünscht.
Oh, auch lecker.
Ich weiß nicht, das Torte machen, gehört das unter Backen?
Ja, würde ich schon sagen.
Okay, gut.
Ich schaue auch
das
mal.
Rezept, ja? Ich hab aber schon mal Probe gebacken und das ist gut angekommen. Mein Bruder hat die Hälfte der Torte alleine aufgegessen. Und das ist so einer, ich weiß nicht, ob das schmeckt. Lass mich mal reinschauen, was da drin ist. Und zack, hat dann die Hälfte der Torte aufgegessen beim letzten Mal. Also ich würde mal sagen, dann war die lecker.
Ich schau mal, ob ich das Rezept von den Zimtschnecken kriege, ob wir das digital haben. Dann würde ich es vielleicht sogar in die Shownotes packen.
Oh, das ist gut.
Nur gleich sagen, das ist mit den amerikanischen Cups. Ja, das heißt umrechnen. Und meine Frau hat gemeint, es ist sogar mit den richtigen Cups noch besser, weil du nicht die ganze Zeit am Rumrechnen bist, sondern einfach diese, ich sag mal, Formen nehmen kannst.
Okay.
Aber ja, das kann man auch umrechnen, dann werden die auch lecker, aber ja, anscheinend noch besser, wenn man das mit den richtigen Werkzeug macht, was man überall kriegt. Ja.
Ja. Oder demnächst im Versandhandel von Ready for Review.
Shop.readyforreview.de.
Ja, genau.
Oder readyforreview.shop. Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, ne? Und schon ist die nächste Geschäftsidee entstanden.
Genau, da gibt es dann nur diese amerikanischen Cups zu kaufen.
Genau.
Ja.
Und alles andere.
Genau. Oder, weil wir es jetzt schon zum dritten Mal besprechen, die große Sekunde. Die große CI-CD-Bibel von Sandra.
Ja, und zwar hatten wir waren total überrascht. Da ging ja richtig die Diskussion los im Discord. Keine Ahnung, ich hatte mal Discord aufgemacht und zack, war 50 ungelesene Nachrichten. Ich dachte, was geht denn hier ab? Aber so
Genau.
läuft das halt. Und zwar, da gab es halt nochmal Nachfragen. Dann wurde nochmal nachgefragt, was Strong-Based Development genau heißt. Auch hier an der Stelle würde ich auf Herr Mies möchte's wissen.
Willst wissen?
Podcast. Willst oder
Herr
möchtest?
Wies, willst wissen?
Willst wissen? Okay, sorry. Ich
Alles
mache das
gut.
jedes Mal falsch.
Alles gut.
Egal. Da verlinken wir das nochmal. Hattest du den Thomas zu Gast gehabt, ne?
Genau, Thomas Traude, den kann ich auch nur loben, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Thomas Traude mal zu entwickeln und zu arbeiten. Ein Traum ist das, der ist richtig gut. Und mit dem habe ich mir über Trunk-Based Development in der Folge gesprochen.
Genau, und also da ich Thomas' Meinung da teile, würde ich da an der Stelle auf die Folge, die ist richtig super, auch verweisen. Dann können wir den Punkt hier erstmal abhaken.
Sollen wir es vielleicht trotzdem ganz kurz erklären?
Achso, ja, gerne.
Soll ich, willst du?
Dann mach du.
Also, man kann in Feature Branches entwickeln, das heißt, das kennen wahrscheinlich die meisten. Ich sag mal, in der einfachsten Form, für jede Story oder jedes Feature, was man entwickelt, legt man einen neuen Branch an, entwickelt da fleißig vor sich hin und irgendwann, wenn man fertig ist, macht man Pull Request und merge das Ganze in den Master. Also es gibt dann auch nochmal welche, die mit verschiedenen Branches da arbeiten, aber man kann es ja auch direkt dann in den Master machen. Und ja, der wird dann deployed. Ne? Entweder der Release-Train fährt vorbei, packt alles drauf und fährt los, oder das geht direkt automatisiert, wenn es in den Master kommt, hängt davon ab, wie ihr das entwickelt. Und das kann man so machen, das ist jetzt nicht per se falsch. Man kann aber auch trunk-based arbeiten, das heißt, ich bin immer nur auf dem Master-Branch. Ja, also andere Branches habe ich nicht unbedingt, vielleicht lokal, das würde ich sagen, das ist okay. Aber
Ja,
alles, was ich
würde ich auch
pushe,
sagen.
geht auf den Master. Und das spart sicherlich Zeit, das verkürzt, also das erspart einem auch viele Gemerge und alles und langlebige Branches. Das ist aber nichts, was man einfach mal gerade morgen einführt, weil da muss das Team schon ein bisschen drauf geschult sein, das muss ein bisschen, ich sag mal, Methodik haben, wie es entwickelt, wie es Qualität sicherstellt, vor allem wenn das Ding halt direkt deployed wird. Genau, das würde ich sagen, das ist dann Trunk-Based Development. Möchtest du noch was ergänzen oder habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, also nee, vielleicht noch für den Namen Trunk-Based, warum das Trunk-Based heißt. Ja, früher, wo man Subversion benutzt hat, da gab es sowas wie Master Domain Branch nicht, sondern der Pendant in Subversion hieß heißt Trunk. Und deswegen Trunk-Based Development.
Stimmt,
Würde
ja.
das jetzt gefunden werden mit Git, dann würde es wahrscheinlich Master-Based Development oder Main-Based Development heißen.
Genau.
Also vielleicht noch eine Ergänzung dazu.
Genau, das war so das. Also wie gesagt, das war so das erste Follow-up, wo wir noch mal so ein bisschen, wo wir noch mal Klarheit schaffen wollten. Genau.
Genau, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Follow-up.
Nein, da kommen jetzt auch noch. Also
Leute, das geht jetzt eine ganze Stunde lang.
4 Stunden später.
Wie dann genau.
Ja.
So, dann wurde gefragt, okay, wenn wir auf dem Master jetzt eingecheckt hatten und dann wird das halt direkt deployed auf eine, wir nennen das mal Dev Stage und dann können die Entwickler da rumprobieren, ob alles gucken, ob alles funktioniert. Also da bin ich nicht so ganz der Meinung, also wenn ihr etwas braucht zum Rumprobieren, dann sage ich immer, eigentlich muss man die Software so entwickeln, dass man lokal die Sachen halt mal durchtestet, bevor ich halt das halt pushe. Und dann kann man, also für mich ist es immer so ein Smell, wenn ich erstmal meine Sachen pushen muss und dann, damit das irgendwo auf einer Umgebung halt läuft, wo ich das halt durchtesten kann. Und ich bin der Meinung, entweder habe ich nicht genug Unit-Tests oder meine Software ist vielleicht nicht so strukturiert, dass ich gut Unit-Testing schreiben kann. Oder ich habe halt, oder ich muss mir Gedanken machen, wie ich meine lokale Entwicklungsumgebung so aufbaue, dass ich das lokal halt testen kann. Also Dev Stage benutze ich halt vielleicht eher, um den PO was zu zeigen oder auch mal zu gucken, ob das Ganze halt deployable ist. Was ich gerne auch tue, ist halt parallel auf eine andere Umgebung zu deployen, automatisch aus dem Master. Können das mal End-to-End-Testing oder Akzeptanztest nennen, wo halt automatisierte End-to-End- oder Akzeptanztests halt laufen, die gucken, ob der das, was man da entwickelt hat, durch den halt durch den nächsten Quality Stage geht.
Genau, also am besten finde ich auch, wenn ich selber am Entwickeln bin, dass ich am besten die Anwendung schon laufen habe irgendwo und alle Änderungen, die ich mache, werden automatisch gebaut. Also es hängt immer davon ab, womit ich jetzt entwickle. Ist ein JavaScript jetzt leichter als ein Java? Ne, aber dass ich möglichst schnell sehe, okay, läuft alles, klappt alles. Tests sollte ich da sowieso haben, sodass ich sowieso diese Sicherheit habe, dass das, was ich jetzt pushe, ist auch in Ordnung. Und dann DevStage sehe ich ähnlich. Also ist manchmal ganz nett, auch gerade, also wenn du mit Feature Branches arbeitest, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn das erstmal auf einer DevStage kommt, weil dann ja gegebenenfalls verschiedene Features zusammen deployed werden. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo das Team jetzt gerade mal so entwicklungstechnisch steht und wo die sich wohlfühlen. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Trunk-Based Development das ultimative Ziel ist, aber kann es sein. Ne? Und da muss man halt gucken, wo man sich so auf so einer Reise befindet, wenn man Richtung CI/CD geht. Und genau, dann kann so eine Dev-Stage ganz praktisch sein. Aber ich würde sagen, am besten ist es, wenn du die eigentlich nicht so brauchst oder wenn sie halt da ist, um wie gesagt mit dem PO oder so zu sprechen. Ja,
ja oder halt mal gucken, ob das Deployment halt funktioniert, immer noch funktioniert.
Ja, oder was das auch sein kann, wenn du mit so Cloud-Dienstleistern sprichst und du musst irgendwas da emulieren, was die anbieten und du willst es dann doch einmal nochmal mit den richtigen Server, also wahrscheinlich hast du dann lokal irgendwelche Docker-Container oder so laufen, um das alles zu simulieren.
Genau, da gibt es auch mittlerweile von den großen Cloud-Providern noch so Art Mocks von den APIs.
Genau.
Dass du es lokal halt benutzen kannst, ja.
Und dann kann es ja trotzdem sein, dass da sich irgendein Detail nochmal unterscheidet, ne?
Genau.
Und dann sage ich mal, dann ist die DevStage wieder ganz cool, weil wenn du dann auch wieder so Integrationstests darüber laufen hast, dann bist du dir auch ganz sicher, dass es dann auch in der realen Umgebung funktioniert. Das muss man so ein bisschen gucken. Also ich würde sagen, diese Stages ist einfach nur noch eine weitere Absicherung und da muss das Team halt gucken, brauchen wir die überhaupt? Weil wenn wir sie nicht brauchen, ist es einfach nur zu viel Aufwand, eine am Leben zu halten. Wobei kommt auch drauf an, was für eine Stage das ist, ne?
Ja. Also, wie gesagt, ich mag die Stage eigentlich ganz gerne, um zu gucken, ob das Deployment wirklich in der realen Umgebung hat. Aber das ist jetzt so meine persönliche Vorliebe an der Stelle.
Genau, ja.
Genau. Dann hieß es, wie lange ein Deployment gültig ist. Naja, also gut, das müssen wir im Team halt abklären. Also bei uns war das halt so, sobald halt ein Push auf die auf den Master kam, da wurde halt entsprechend und dass der Maven-Build halt durchgelaufen ist, da wurde halt ein Deployment angestoßen.
Genau.
Und da wir gesagt haben, dass diese Dev-Stage eigentlich nur geguckt werden soll, ob die Deployments funktionieren und nicht zum Testing an sich benutzt worden ist, dann ging es halt durch. Bei den Akzeptanztests könnte man sagen, okay, die deploy ich nicht, solange halt die Tests noch laufen. Aber das war, das war nicht so viele. Da hatten wir eigentlich noch Glück gehabt, dass die Akzeptanztests nicht so lange gedauert haben wie die Builds, deswegen waren sie mal halt, also da hatten wir noch kein Sicherheitsnetz da gehabt, aber wenn das umgekehrt wäre, da hätte man dann nochmal ein Sicherheitsnetz einbauen müssen, dass solange die Akzeptanztests laufen, dass nicht auf der nicht deployed wird, ja.
Ja, aber ich würde auch sagen, also dass man gerade, also wenn man diese Dev-Stage hat, dann sollte da möglichst immer relativ schnell der aktuelle Stand von Master sein. Ich finde es dann interessant, also du brauchst wahrscheinlich irgendeine Stage nochmal, falls QA da in dem Projekt oder in dem Team eine Rolle spielt. Also habe ich ein QA-Team, das da nochmal was abnehmen muss, warum auch immer, dann brauchen die normalerweise eine eigene Stage, weil die werden ja wahnsinnig, wenn die immer den Master bekommen und dagegen genau testen müssen.
Genau. Und da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage. Da wurde gefragt, was meine ich mit einem Tag auf einer Version? Damit ist wirklich ein Git-Tag gemeint, beziehungsweise wenn ich im Maven-Artefakte nehme, eine Release-Version oder ein Docker-Image, das auch ein Label kriegt, was nicht nochmal wieder überschrieben wird. Das kann man bei Repository-Manager wie bei Nexus uns auch sagen, dass Tags halt nicht wiederverwendet oder Labels nicht wiederverwendet werden können. Und dann könnte ich den QA sagen, okay, es ist durch die Quality Stage der Entwicklung halt durchgegangen und das halten wir für eine releasefähige Version. Und dann können die QA auf ihrer Stage halt halt sagen, okay, ich will eine bestimmte Vision deployen. Und warum die Tags in Git dann wichtig sind, damit wir sehen können, okay, wenn die Vision sowieso Probleme macht, dass wir dann halt im Git halt sehen können, okay, welche Vision oder in welchem Zustand des Codes ist dieser Fehler halt aufgetreten. Und das macht bei der Suche halt einfach. Und wenn dann die QA gesagt hat, okay, das ist wirklich aus ihrer Sicht auch eine produktionsreife Version, dann geht halt dieser Tag halt weiter bis hin zur Produktion. Heißt aber auch so, dass nicht jede Release-Version halt auf Produktion landet.
Ja, genau, das finde ich aber auch okay. Also ich bin Freund davon, sehr, sehr häufig zu deployen, zumindest auf so eine Zwischenstage. Ne, dass man nicht vielleicht nicht immer in Produktion, ob ich in Produktion deployen kann, hängt halt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also was Verfügbarkeit angeht, wie lange dauert ein Deployment, was passiert denn da beim Deployment, ne? Also wie tausche ich das aus? Das hängt halt echt von dem Artefakt ab, was ich da deploy oder den Artefakten, die ich da baue. Aber alles davor sollte häufig passieren. Und wenn es weh tut, umso mehr, weil Prozesse, die weh tun, wo irgendwas nicht richtig klappt, sollte man häufiger machen, bis man diesen Schmerz los ist.
Das stimmt. Und ich kann euch, Sidekick, ich kann euch sagen, das gilt auch für andere Sachen im Leben. Ich war heute einkaufen gewesen und das tut echt weh zur Zeit. Da hat sie gesagt, ja, Sandra, das musst du jetzt öfters einkaufen gehen, bis es nicht mehr weh tut. Ja.
Ja.
Also.
Ja, ich war jetzt noch so im Thema. Ich mache es mit dem Thema einfach
Ja.
weiter. Entschuldigung.
Ja, genau, machen wir weiter. Genau, und dann kam die große Frage.
Na, ich wollte, stopp, 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 ich wollte was zum Thema sagen.
Ach so, okay, Quan noch. Okay, gut,
Ja,
Entschuldigung.
ne, also nee, zu Tags. Das
Zu
finde
Text,
ich
ja.
bei Node und NPM sehr, sehr cool gelöst. Da gibt es nämlich einen Befehl NPM Version. Und der zieht dir in deiner Package.json, das ist quasi die POM von den JavaScript-Leuten, für die Java-Entwickler, die Version hoch und erstellt dir auch gleichzeitig einen Tag. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Das kann man ja auch theoretisch in seinem ganzen Build oder in seinem ganzen Merge-Prozess automatisiert integrieren und ich finde ganz cool, wie das da integriert ist. Wollte ich nur mal gerade
Nice.
anmerken.
Okay, das müsste ich mir mal anschauen. Na gut, aber ich bin so der JavaScript-Welt nicht so häufig
Ja, wir
unterwegs.
müssen ja noch nächstes Jahr ganz viele Ready for React-Folgen machen, damit wir dich da fit kriegen.
Ja, das stimmt. Und sogar mein Angstgegner kommt auch.
Es gibt Dinge, vor
Ja.
denen Sandra Angst hat. Was es wohl ist, wir
Ja, aber
erfahren
das liegt
es.
einfach. Ja, nee, eigentlich hat das was anderes zu tun, denn diese React. Ich weiß, wir schweifen wieder ab, aber egal. Diese TDD-Folge mit React, die haben wir, glaube ich, dreimal verschoben. Und ich habe auch schon gesagt, wenn wir das nächste Mal das nicht hinkriegen, wo wir diese Folge schedulen, dann verschwindet diese Folge einfach. Da wird sie nie aufgenommen.
Oh Gott, da mache ich das irgendwann mal alleine. Ich blende deinen Videostream aus einer anderen Folge ein und
Ja,
nein,
genau.
nein, würde ich niemals tun.
Alles gut. Ja, und da kam die große Frage, wie die GE da eigentlich mal gerne stellt, ob diese ganze Vorgehensweise irgendwelche abhängig von Tools sind. Und meiner Meinung nach nein. Und ist eigentlich total egal, ob ihr GitHub irgendwelche, ob ihr GitHub benutzt oder diese DevOps-Tools, sogenannte DevOps-Tools von AWS oder Azure oder auch klassisch unterwegs mit Jenkins. Ja, ich weiß, ich habe mich als Jenkins-Fan geoutet im Discord, habe ich gleich hier Schelte bekommen.
Gab
Also
einen
das hat echt
Eintrag ins
getriggert, ne?
Klassenbuch, ne? Also Jenkins,
Ja,
ja,
das
hat
hat
mich auch
echt getriggert.
getriggert. Ja.
Ja, das hat ja. Aber keine Ahnung. Ich vermute mal, das ist so ein einfach. Ja, wenn du es halt. Ja, ich bin halt da gefangen halt, ne? Also wenn man das immer macht. Und bei den anderen Sachen, dieses Rumgejammel, geht mir halt auch tierisch auf den Keks. Aber geil, das ist ein anderes Thema. Ich können wir, glaube ich, ein Thema über CI-Tools machen. Egal. Also, zurück zum Thema. Also ich bin der Meinung, das ist eigentlich egal, was man benutzt an CI-Servern oder Tools. Die Vorgehensweisen sind nicht toolabhängig. Und wenn Tool jetzt irgendwas vorgibt, dann würde ich eher sagen, dass man das Tool ändern sollte und sich über Gedanken machen, ja, welche Vorgehensweise für einen das der richtige Weg ist.
Also ich glaube, auch mit einfachen SH-Skripten oder Make-Files kann man auch theoretisch sehr, sehr weit da kommen. Ist dann
Das
vielleicht
stimmt.
manchmal umständlich und ich würde jetzt auch dann eher gucken, habe ich ein Tool, was das schon macht, bevor ich hier irgendwie mir neben meiner eigentlichen Codebase noch nebenbei so CI/CD-Skripte da erstelle.
Okay, über
Ja.
so deinen Einwand bitte nicht die Tools selber schreiben.
Auf gar keinen Fall. Ich bin, also gute Entwickler sind faul und das heißt, man schreibt so ein Tool nicht selber. Man kann mal ein Skript selber schreiben, weil es einem das Leben einfacher macht. Aber man sollte da keine tiefe emotionale Bindung zu seinem Skript da eingehen, sondern eigentlich gucken, dass man das irgendwie los wird und ob es nicht einen pragmatischen Weg gibt, wie man das anders lösen kann. Aber nur zu dieser Frage, es geht meiner Meinung nach immer auch noch mal irgendwie mit einfacheren Bordmitteln. Und ich würde aber trotzdem gucken als Team, dass man diesen ganzen Deployment-Prozess so weit wie möglich automatisiert. Am besten muss man da gar nichts klicken, machen oder tun. Also höchstens was freigeben. Also wenn man sagt, wir brauchen einen Prozess, der QA-Mensch muss vorher irgendwie das Feuer entzünden, damit Rohan informiert wird. Aber das muss irgendwie so automatisiert wie möglich sein, dass da ja nicht so viel manuelle Fehler drin sein können.
Also ich bin mit sehr gut mit dem Ansatz gefahren, Automation first. Das heißt, wo man irgendwo festgestellt hat im Prozess, dass man irgendwo manuell Hand anlegen muss, da war ein Zeichen dafür, dass man im Backlog halt eine neue Aufgabe brauchte. Moment. Entschuldigung. Und das halt dann in so einem zeitnahen Sprint das nochmal verarbeitet. Um das zu
Genau.
automatisieren.
Jetzt komme ich wieder und sage, ich will aber keine technischen Sachen im Backlog haben. Da muss man überlegen, wie man das macht.
Naja, ich bin mittlerweile sehr gut, den Business Value von Technik zu erklären.
Ja, also muss man, da muss man als Team eine Variante finden. Ich würde erstmal so die, also je schlimmer die Fehler sind, das sind die Sachen, die ich erst automatisieren würde, ne? Also ich würde jetzt nicht irgendwie manuelle Datenbankänderungen oder sowas einspielen. Das würde ich
Aber
als
das ist
erstes.
zum Beispiel, also wer heutzutage ein neues Projekt anfängt, ohne die Datenbankmigration zu automatisieren, ich weiß nicht. Also das Thema, da hätte ich gedacht, das wäre eigentlich schon ausgelutscht.
Ich wette, dass es da noch genug gibt, die das so haben.
Ja, okay.
Ich muss
Aber
aber, ich muss auch mal
besprech
sagen,
mich.
stopp, da muss ich auch mal, wenn ich jetzt ein Projekt habe und ich fange ganz neu an und ich kenne noch nicht mal die ganze Fachlichkeit, ne, weil wir sind ja
Ja.
agil. Dann können sich ja so Sachen wie Schema und sowas ändern. Ich glaube, wir haben auch schon mal in einem anderen Kontext drüber gesprochen. Dann finde ich, dann kann ich auch damit leben, wenn ich die Datenbank jedes Mal komplett wegwerfe, bevor ich irgendwie ein halbes Jahr Entwicklung oder auch nur einen Monat Entwicklung in Migrationsskripten sichtbar habe, weil diese Migrationen ja nie relevant sind.
Ja, die Aussage ist richtig, wenn du, solange du nicht produktiv bist.
Genau.
Sobald du mit deinen Sachen produktiv bist, musst du Migrationsskripte schreiben. Und wenn du nicht weißt, was wie dein Schema ist, dann die Frage ist, ob du dann nicht mit so einer nur SQL-Datenbank, die in vielen Hinsicht halt, was das angeht, halt, ja. Ja, die hat eine Art Schema, aber den muss ich nicht updaten. Also, wo ich ein Migrationsskripte halt, also der Aufwand an Migrationsskripte weniger ist als bei relationalen Datenbanken, dann vielleicht ist das dann eher die richtigere Datenbank dafür.
Ja, sehe ich auch so. Ja.
Also, aber sobald du sagst, okay, erster Sprint, ich habe ein MVP, das muss in die Produktion gehen. Dann hast du die ganze Migrationsgeschichte im nächsten Sprint halt mit drin.
Genau. Oder du hast sie quasi schon für dieses 1.0er Release, nenne ich es jetzt mal, schon mal quasi drin. Das wäre
Ja,
noch
und dann ist die
schöner.
Frage, und dann kann natürlich jemand hingehen und sagen, ja, was ist aber mit deinen Dev-Stages und QA-Stages, wenn die Version schon reingegangen ist, ja? Und du willst das auch automatisiert haben. Und da kann man natürlich auch schon darüber diskutieren, ob nicht da schon Migrationsskripte halt notwendig sind. Ne? Also das ist dann halt, das muss dann im Team geklärt werden, wie man mit der Thematik halt umgeht. Aber ich bin der Meinung, so eine Daumenregel, sobald das produktiv ist, komme ich um das Thema nicht herum. Und dann möchte ich auch nicht manuell irgendwie auf Produktionsdatenbanken rumhandeln.
Genau. Also wenn ihr eins lernen müsst, dann sind jetzt NoSQL-Datenbanken und Migrationsskripte und andere, damit sind wir auch unserer Aufgabe gerecht geworden als Medium. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, quasi nochmal Technologien zu platzieren, damit die Leute auch was zum Lernen haben.
Ja, genau. Und ich habe das nur genannt, damit du eine gute Überleitung
Boah,
hinkriegst.
ey, das ist
Ah.
ja mega.
Mega.
Jetzt dachte ich,
Ja.
du. Ach, du machst schon, okay.
Achso, du machst das. Ja,
Nein,
du machst
nein.
das Thema.
Ich habe gedacht, ich lasse dich jetzt reden. Ich habe mir gerade mein Glas Wasser genommen, schluckte und
Achso, ja,
so.
und ich habe mir mein Bierchen hier getrunken und dachte ich so, jetzt kann
Jetzt
ich
geht's
mich
los.
zurücklehnen.
Ja.
Und dann ist Stille.
Nee, ich lasse dir mal den Aufschlag.
So, ja. Achso, aber ich dachte, du wolltest, okay. Und zwar, nee, mich gut, ich überlege mir was. Und zwar, der Daniel hat mir die Woche einen coolen Blogpost von Uwe Friedrichsen geschickt mit dem Titel Leaving the Red Race. Und der ist, glaube ich, entstanden, weil Uwe halt einen Tweet gelesen hatte, wo dann sinngemäß drin stand, ja, Entwickler können sich nicht über die Business-Domäne sich Gedanken machen oder sie lernen, weil sie so viel Zeit damit verbringen, halt neuen Technologien hinterher zu rennen und beziehungsweise zu lernen. Und darauf hat er halt lange nachgedacht und einen Blogpost darüber geschrieben. Und ja, Daniel, wie das genau stand da nochmal?
Ja, also jetzt, warum ist das hier gerade, warum sind wir so am Lachen? Weil wir eben schon die ganze Zeit voneinander versucht haben, das Thema so ein bisschen einander zuzuschieben, wer das vorstellt. Und ich dachte, ich hätte es jetzt schon geschafft.
Ja, aber Daniel, ich muss dich hier doch einbinden. Das ist hier kein Sandra-Podcast, sondern
Doch.
ein.
Ja, doch, doch.
Ja. Ja, also gut, ich mach mal weiter, alles gut.
Ach so, okay, jetzt, okay.
Ja, wie jetzt du.
Bitte, Frau Pasek, bitte.
Okay. Ja. Du musst aber gleich übernehmen, weil sonst ich hier mit meiner Stimme das nicht sonst hinkriege.
Ich
Also 45
bin immer
Minuten am Stück
bereit.
kriegen oder nicht hin. Also halt dich bereit.
Ja.
So. Und ja, der Uwe hatte sich da Gedanken darüber gemacht, okay, wie dieser Tweet überhaupt zustande kommt oder was dahinter steckt. Und der hat jetzt, gut, er will jetzt eine ganze Reihe machen, weil der ist der Meinung, es sind fünf Gründe oder vier Gründe, warum das halt ist. Und den Blogpost, den wir natürlich auch verlinken werden, geht es darum, dass man halt viel auf Missing Out Phänomen halte. Das heißt, man hat als Entwickler immer das Gefühl, wenn man sich mit gewissen Sachen sich nicht beschäftigt, dass man irgendwie einen Hype halt verpasst. Und ich nenne das auch immer Hype-Driven Development oder so. Und dann geht es halt raus, woher diese Angst halt zustande kommt. Und das ist halt einmal, wenn du Magazine liest oder halt Twitter folgst, da wird ja eigentlich fast täglich ein neuer Hype halt. Ich habe immer über JavaScript-Welt immer so gelästert, dass jede Woche neues Framework da über die Pipeline geschoben wird. Und dann haben wir natürlich Konferenzen oder auch Dienstleister, also von der Dienstleisterindustrie. Ich meine, ich schließe mich da jetzt nicht aus, als Freelancer hat man das Problem ja auch, dass man halt immer wieder neue Technologien halt auf den Start bringt. Und so kommt halt das Gefühl für viele Entwickler, okay, ich muss dann auf den Zug irgendwo aufspringen oder dabei bleiben oder mich mit Technologien beschäftigen, weil sonst vergesse ich oder verpasse ich irgendeine Innovation. Die Frage ist, ob es immer innovativ ist, was wir da mal vorstellen an neuen Technologien. Ich glaube nicht. Also bei vielen, ich bin mittlerweile 10, oh, wie lange bin ich in IT? Ja, doch, 10, 13, fast 14 Jahre. Und auch in diesen 14 Jahren habe ich das Gefühl, dass gewisse Sachen sich auch wiederholen, bekommen bei nur einen anderen Namen. Da ist manchmal ein bisschen Innovation dabei, aber von den Grundkonzepten ja eigentlich nicht. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Docker. Containertechnologien gab es schon immer. Die waren aber ein bisschen schwerfälliger und das Innovative, was Docker halt hingekriegt hat, ist halt die Benutzbarkeit halt zu vereinfachen. Und das hat entsprechend halt den Zugang dazu halt vereinfacht. Aber das wäre halt aber von dem Konzept her, kannnte man schon Ende der 70er, Anfang der 80er, was halt Container halt sind. Und da gibt es halt gewiss noch andere Themen. Das ist das, was mir so gerade einfällt. Und der ist der Meinung, dass man da nicht jeden Hype hinterherrennen muss. Naja, Das ist halt, also ich als Freelancer habe dann gesagt, okay, ich muss an gewissen Sachen, aber dann habe ich mir auch einen Teilbereich da ausgesucht. Also was alles, was im Frontend-Bereich ist, bekomme ich so am Rande mit und beschäftige mich dann halt intensiver mit Themen, die mich halt, wo meine Schwerpunkte halt dann sind. Und auch da, auf den Java-Bereich, das ist auch wieder so viel, da musstet ihr auch gewisse Sachen rausspicken, ja. Das ist eher für mich dann, wo ich mich der Fraktion Spring halt dann zugewandt habe und dann zum Beispiel die ganze Jakarta-Geschichte auch nur am Rande halt mitbekomme. Und ich beschäftige mich dann mit Sachen halt dann tiefer, wenn ich merke, okay, das brauche ich jetzt für einen gewissen Auftrag oder das könnte halt Probleme lösen, die ich gerade habe und dann beschäftige ich mich halt tiefer damit. Und dann, glaube ich, muss man auch unterscheiden halt, ob ich Entwickler bin beim Dienstleister, wo dann halt der Schwerpunkt halt ist, dass man halt den Leuten, anderen Firmen halt Technologien beibringen muss oder soll, oder ob ich halt Entwickler bin für eine Produktentwicklung. Und aber auch da habe ich auch gesehen, wenn man 20 Jahre lang hinterm Stein wohnt und gar nichts mitbekommt, das ist aber auch nicht gut, ne?
Ja.
So,
Also, ja.
dafür, dass ich das so nicht vorbereitet habe, da habe ich mal, dass ich es das gut das
Mega,
zusammengefasst hatte.
mega gut. Also, so gut hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und ich kann ja nicht ins Ranten übergehen. Ich glaube, dass das echt ein Problem ist, was Uwe da beschreibt. Denn, also, das ist mal ungesund. Ne? Also, man muss, ich sehe das regelmäßig und auch schon seit Jahren, dass junge Entwickler irgendwie glauben, man muss alles irgendwie können und lernen. Und dann machen die das das ganze Wochenende durch. Und ich selber programmiere ja auch gerne. Ich mache es ja auch gerne in meiner Freizeit. Aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Und man muss nicht jedes Framework und jede Library irgendwie bis in die Tiefen verstanden haben, nur um sie zu verstehen. Und ich sehe das auch bei einigen Technologien. Also dieser ganze Blockchain-Gedöns. Und da bitte dürft ihr gerne Shitstorms starten. Das halte ich aus. Das ist das, also das finde ich auf so vielen Ebenen eine schlechte Technologie. Ja, weil ich glaube nicht, dass es die Anwendungsfälle gibt, die das rechtfertigen, den Hype. Ich glaube nicht, dass es generell gut ist, was da passiert, auch gerade mit Blick auf Kryptowährung. Und ich weiß, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Aber nee, da werden einfach Technologien hochgehypt, dann muss jeder diese Technologien einwenden oder dieses Pattern, ne, wenn wir so an Microservices denken, ohne eigentlich das Problem zu haben, ohne sich mal zu überlegen, welches Problem habe ich gerade, sondern man ist direkt im Lösungsraum und wirft irgendwelche Technologien drauf und dann muss es das hippeste Gedöns irgendwie sein, was man gerade wieder in irgendeinem Magazin gelesen hat. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass man, wenn man sich jetzt mal selber auf die eigene Entwicklung konzentrieren möchte, also wenn man sagt, ich möchte ein guter Entwickler werden, ich möchte später gutes Geld verdienen damit oder hohe Tagessätze abrufen können, dann schaffe ich das nicht, wenn ich immer versuche, den hippen Mist irgendwie zu machen. Weil dann kann ich halt alles, aber nicht so richtig, sondern ich glaube, es geht um die Grundlagen und es geht darum, dass man ein gewisses Verständnis für Codequalität hat, für moderne Entwicklungsprozesse, für moderne Deployment-Prozesse. Ja, und das ist ja auch nicht so, dass CI/CD jetzt irgendwie ein halbes Jahr alt ist oder so, sondern es wird momentan vielleicht mehr forciert, aber die Grundideen gibt es ja schon eine ganze Weile.
Genau.
Also da geht es viel mehr um die Basics, um ein guter Entwickler zu werden und auch hohen Wert zu generieren. Und dieses Ganze, jetzt machen wir noch mal eine andere Technologie oder hier was, ja, ist halt sehr viel Gedöns einfach dabei und
Also ich sage auch den Junior-Entwicklern, wenn sie sich wirklich jetzt ihre Freizeit sich fortbilden, was ist ja per se nicht schlecht ist, also ich mache das ja auch, dann sollen sie sich aber Bücher wirklich nehmen, die so Grundlagen halt erklären. Und also, ob du jetzt Spring machst oder Jakarta, bei beiden musst du das Konzept von Dependency Injection halt verstanden haben, ja? Oder auch CI/CD, das ist halt, ich glaube, das erste Buch dazu ist 2003 erschienen, ja? Und natürlich kam da schon Technologien und Tools halt vor. Aber die Grundkonzepte, die sind gleich geblieben an der Stelle. Also deswegen kann man das ja auch sich ältere Bücher, wo man denkt, okay, das ist das Buch von 2003, was soll ich da mit einem alten Mist? Nee, da werden halt die Grundlagen halt erklärt. Oder auch Domain-Driven Development. Das wird jetzt gehypt mit Microservices. Aber das Buch ist halt älter. Und also und dann sage ich auch, okay, beschäftige ich mich mit den Grundprinzipien, statt ein Buch mit irgendwelche Technologie dazu zu nehmen, wo die Konzepte nur so am Rande halt erklärt werden.
Ja, und ich meine, also wenn ich jetzt mal Domain-Driven Design nehme, das ist ja nicht nur gut, wenn ich Microservice entwickle. Das ist ja auch gut, wenn ich sicherstellen möchte, dass wir im Team ein gemeinsames Verständnis haben, was passiert denn in dieser Software, in welcher Reihenfolge, wer ist da wo beteiligt, und wenn man da ein gemeinsames Verständnis hat, wo man dann auch einen gemeinsamen Glossar, also eine gemeinsame Sprache raus ableiten kann, dann habe ich dann Mehrwert drin als Team, weil ich an diesem Prozess mitentwickelt habe, im Idealfall, wenn ich ein Event-Storming gemacht habe, und dann verstehe, was passiert da, und dann kann jeder auch mitdiskutieren, auch mit dem Product Owner, was machen wir da eigentlich und warum und was ist der Wert. Das sind die Dinger. Ich muss sagen, zwei Bücher, die mir extrem geholfen haben, als ich da noch nicht so tief in den Thematiken drin war, war einmal Clean Code. Ne, also einfach von dem, was da drin steht, war das ein Buch, das mir damals sehr geholfen hat, weil das erste Mal war, dass ich da ein Buch gelesen habe, wo es nicht um Technologie ging, sondern darum, wie ich guten Code, sauberen Code schreibe. Und das zweite Buch ist The Software Craftsman, das mir so ein bisschen das Verständnis für unsere Zunft, sag ich jetzt mal, gegeben und auch geprägt hat, weil das einfach mal, das sind zwar vielleicht auch manchmal Metathemen, um die es da geht, aber es hat für mich so ein bisschen den Blick auf meinen eigenen Job damals geändert. Und das fand ich unglaublich hilfreich, um bessere Software danach zu entwickeln. Und es gibt so viele gehypte Technologien, Libraries, Frameworks, und die sterben alle irgendwann mal. Ne? Ich hoffe, wenige machen noch Angular.js. Sogar Moment.js ist inzwischen tot, also nur falls ihr so ein paar noch nicht mitbekommen haben. Das wird nicht weiterentwickelt. Ne? Das sind alle so Libraries, die irgendwie mal hip waren und die mal alle verwendet haben und die dann irgendwann auf einmal keine Rolle mehr spielen. Aber sich mit den Basics zu beschäftigen, sei es bei Java oder sei es bei JavaScript oder welcher Programmiersprache auch immer, und da rein zu verstehen, wie schreibe ich da saubere, gut lesbare Software, wie entwickle ich sinnvoll Tests, was bietet die Sprache da. Manchmal vielleicht auch sich mit der Syntax mal so ein bisschen genauer zu beschäftigen. Was heißt das eigentlich, wenn ich das schreibe? Und was ist der Unterschied, wenn ich das Keyword weglasse oder diesen Syntactic Sugar mache? Ist das wirklich das Gleiche? Da kann man, finde ich, sehr viel tiefes Wissen raufgeben und stabiler einfach in diesen Ökosystemen werden. Und dann ist auch relativ egal, welches Framework mit welcher API ich da irgendwie verwende.
Das stimmt. Mir ist gerade die Idee gekommen, vielleicht machen wir mal eine Folge zu, welche Bücher wir wie Junior-Entwickler empfehlen.
Ja, also auf jeden Fall Blockchain for Dummies, weil ohne Blockchain geht gar nichts.
Nee, weil ich komme, weil ich hätte jetzt so einige Bücher, wenn ich auch bei mir in den Bücherschrank gucke, wie zum Beispiel Working Effective with Legacy Code oder Test-Driven Development by Example. Da wären so einige Bücher, die ich da sagen, wo ich da sagen könnte, hey, das sind so Sachen, Bücher, die mich halt am meisten halt vorangebracht haben.
Ja, doch, können wir gerne mal machen. Also das ist, ich finde, das sind so diese Basic-Themen, wo es drum geht. Und ja, also ich glaube, also ich hatte als jüngerer Entwickler, ne, also Daniel erzählt vom Krieg, oft am Anfang das Problem, dass ich auf in Meetings war, wo erfahrenere Leute dabei waren und anscheinend konnten die alles. Und man hat selber nur gedacht, oh verdammt, jetzt muss ich damals noch Arndt und Ivy lernen und dann muss ich mir noch hier ein Java EE angucken oder ein Spring und damals noch schön mit XML-Dateien. Ne?
Ja.
Also als das noch nicht Spring Boot, sondern Spring Framework war. Ja, und da musste man da überall sich reinfuchsen, und das ist vielleicht weniger Konfiguration geworden, dafür ist es jetzt mehr Magic. Ne, und dann hatte man das Gefühl, ich muss mir jetzt 4 Millionen Themen angucken, um überhaupt hier mitzuhalten. Und zumindest bei mir ist das insofern gedreht, dass ich das alles nochmal interessant finde. Also wenn neue Sachen rauskommen, dann gucke ich mir das gern auch mal an. aber ich muss jetzt nicht sofort das nächste Projekt damit umsetzen, wenn ich nicht das passende Problem habe. Und das passiert eigentlich selten, dass ich irgendwie ein Problem bekomme auf einmal, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich aber hier meine eigene Blockchain implementieren, weil anders kann ich keine Informationen speichern oder so, ne? Also da sollte man vielleicht sich so ein bisschen, ja, diese Balance finden. Auf jeden Fall nicht jeden Tag aus, weil man das Gefühl hat, dass irgendwas fehlt oder weil alle anderen das irgendwie können, dass man Tag und Nacht nur noch an irgendwelchen Themen sitzt und versucht, Wissen aufzuholen, weil mit der Zeit merkt man, glaube ich, dass die Schwerpunkte woanders liegen und die Basics eigentlich das sind, das entscheidet.
Ja, und man muss immer sich vor Augen fühlen und führen, dass gerade Konferenzen, ich glaube, also dass gerade auf Konferenzen und auch Dienstleister halt, sie wollen euch auch auf was verkaufen, ne? Sonst würde man halt nicht zur Konferenz gehen. Also ich finde es natürlich auch cool über neue Technologien, sich, aber ich habe da für mich auch persönlich dann eine Grenze halt gesetzt. Und ich habe auch immer das Feedback bekommen, immer auf Konferenz als Sprecher, warum ich immer die Themen so relativiere, das wäre nicht gut fürs Geschäft. Und dann meinte ich so, ja, ihr könnt gerne die Hype-Themen mal platzieren und ich krieg dann, generiere dann Aufträge, die dann halt danach dann aufräumen muss, weil das dann doch nicht so funktioniert in der Praxis, wie es auf Konferenzen manchmal so dargestellt wird.
Ich glaube, jetzt wo ich im Consulting nicht mit drin bin, darf ich das ja sagen, dass ich heute, wenn ich jemanden holen würde mir in die Firma, dann würde ich eher jemanden wie die Sandra holen. Sogar wenn sie nicht zum Technologie-Stack passt, aber wo jemand Expertise reinbringt, wo jemand Methodik reinbringt, Erfahrung auch in Prozessen, wie man vernünftig Software entwickelt, weil die Technologie ist da egal, erstmal. Und weniger jetzt das nächste hippe Team, was irgendwie in mir irgendwas hinhacken kann. Ich glaube, dass gemeinsam den Lösungsweg entdecken, ja, vernünftige Entwicklungsprozesse, ja, mit viel Automatisierung, mit hohen Qualitätsstandards, dass das einer Firma viel, viel mehr bringt, als jetzt sich irgendwas hinhacken zu lassen, wo man danach doch die Sandra holen muss, damit sie es wieder aufräumt. Ich hoffe, ich bekomme jetzt Prozente. Ne? Wenn ihr jetzt bei der Sandra bucht, nehmt den Quote Ready for Review Daniel. Ja? Einfach ins Kontaktformular bei der Sandra reinschreiben und ich bekomme dann einen Anteil. Prozentsatz.
Ich sag nur danke für die Blumen, Daniel.
Ja, bitte, bitte. Ist sogar ernst gemeint. Ja, aber,
sogar ernst gemeint, okay.
Ja, aber genau, also das ist vielleicht das Entscheidende, wo, weil man das sagen muss, dass es immer schön ist, mit hippen Technologien zu arbeiten, aber die richtig guten Leute sind die, die hohe Qualität liefern können in einer guten Geschwindigkeit. Und das kann man nur in hoher Qualität, wenn man Erfahrung hat, wie man zum Beispiel testgetrieben entwickelt, wie man generell Software entwickelt, wie man agil arbeitet. Das sind so die Skills, die notwendig sind. Und wo man auch gerne nochmal sich mit den Basics beschäftigen kann. Boah, habe ich nicht gedacht, dass das Thema mich heute so mitnimmt, so wie ich hier.
Oh, meine, das ist richtig emotional, ne?
Ja.
Ja, und jetzt ist die Frage, wie findest du denn solche Leute?
Oh, das ist eine Überleitung.
Ja. Ist das nicht so mit Überleitung, wenn du erwähnst, dass es eine Überleitung ist, dann ist es keine gute Überleitung.
So verdammt, aber ich war jetzt gerade so
überrascht. Wie die Witze, die du erklären musst, damit sie witzig sind.
Entschuldigung, ich war jetzt gerade selber überrascht, weil ich das Board nicht offen hatte, sondern den Artikel von Uwe, um da noch drauf zu gucken.
Ja. Übrigens, ach so, schönen Gruß, außer auch noch du, an den oder Uwe.
Ja?
Ja, genau, schöne Grüße. Aber dann hast du noch was, oder, na gut, gehen wir nochmal zwei Schritte zurück.
Nein, nein, ist okay, ich fand die Überleitung wirklich mega. Es tut mir leid, dass ich sie jetzt ruiniert habe. Aber ich musste erst darüber nachdenken, weil ich dachte, das wäre ja, das würde ich im Bewerbungsgespräch machen, habe ich gedacht. Aber das ist doch das nächste Thema. Wie soll ich denn da jetzt schon hingehen? Ja, also ich war jetzt einfach nur langsamer als du. Entschuldigung.
Alles gut.
Ja, wir sind bei Bewerbungsgesprächen. Wer es auch nicht bemerkt hat.
Ja, eigentlich auch so ein Dauerthema bei uns, zumindest von der Karte her. Aber wir haben einen Tweet von Karl-Heinz mal zu Anlass genommen, uns das mal näher damit zu beschäftigen.
Genau, der Karl-Heinz hat uns einen Tweet geschickt, also woran man sieht, wie man es nicht macht.
Genau. Also Tweet hat, also um aufzuklären, er hat nicht das persönlich an uns geschickt, sondern er hat das in die Welt posaunt, die Welt genannt Twitter. Und Ja, und verlinken wir auch in der Shownotes. Und da geht es, der hat gerade wieder Spiel und Spaß mit Recruitern. Also zu Hintergrund, der ist auch halt Freiberufler, so wie ich. Und da gehört zum Beispiel zu, ich weiß manchmal nicht, ob das das Spalte, ob das der nervigste Teil unseres Jobs ist als Freiberufler, aber das ist eine andere Geschichte. Dass so ein Recruiter ihm gesagt hat, ja, bevor er halt einen Schritt weiterkommt, muss er eine Probeaufgabe für den Kunden erledigen und einreichen. Und anhand, wie sie die Lösung finden, kann der halt weiter zum Interview halt gehen. Und dann hatte ich mal darauf geantwortet, dass ich schon mal ganz cool fand, statt ein Interview halt mal einen Coding-Cutter zu hacken mit dem zukünftigen Team. Weil dann lerne ich halt die Arbeitsweise des Teams kennen, das Team lernt halt mich kennen und dann kann man ja sehen schon an Mob-Programming, ob da die Chemie stimmt oder nicht. Und das sind so Art Probeaufgaben, wo ich das noch vertretbar finde. Was aber doof ist halt, also was finde ich auch doof, so Probeaufgaben, die man im Vorfeld halt irgendwie lösen soll. Da sage ich auch so, also wenn ihr wissen wollt, ob ich programmieren kann, was total legitim ist. Denn ich habe auch Bewerbungsgespräche gesehen auf der anderen Seite, wo ich halt Leute interviewen sollte, die dann absolute Blender waren im Interview und dann halt da im Code halt nichts hingekriegt haben. Dann sage ich, okay, dann guck bitte im GitHub-Account. Und ich war total überrascht, das hat dann echt nochmal eine Diskussion auf Twitter halt ausgelöst.
Ja, die verlinken wir die Diskussion und ich persönlich halte von diesen Probeaufgaben ganz, ganz wenig, weil, also wenn gibt mir das als der, der die Aufgabe ausfüllen muss, eher den Insight, ob ich da überhaupt arbeiten möchte, wenn ich so das Setup oder Repo sehe, was ich da bekomme, ne, wo so die Aufgabe so ein bisschen skizziert ist, also wenn das so ein Beispielrepo ist, das hatte ich bis jetzt in den meisten Fällen gesehen, dass da irgendwie schon ganz viel da war und man sollte noch irgendwas ergänzen oder machen. Deshalb finde ich so eine reine Probeaufgabe, so nach dem Motto, so und jetzt ist hier der Mittwoch oder Donnerstag und nächste Woche Dienstag wollen wir von dir den Commit haben und sehen, wie du sowas löst. Das finde ich absolut überflüssig. Also das ist wirklich, da sehe ich wirklich keinen Mehrwert drin, weil das überhaupt nicht zeigt, wie jemand Software erledigt oder entwickelt, sondern in den meisten Fällen einfach nur, wie die Lösung am Ende aussieht. Und da
Das
fehlt
hätte
mir
auch jemand
eigentlich
anders machen
dieses.
können, ne?
Was bitte?
Das hätte auch jemand anders machen können.
Ja, das will ich der Person noch gar nicht unterstellen, aber es kann zusammengegoogelt sein, es kann. Ich weiß nicht, hat der jetzt 24 Stunden nonstop dran gearbeitet? Würde der überhaupt in dem Setup das Problem so und so lösen? Finde ich alles nicht so aussagekräftig. Ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass man in einem guten Bewerbungsgespräch relativ schnell mitbekommt, wie fit da jemand ist in diesen Gebieten. Und wenn das nicht reichen sollte, finde ich die Variante, die du genannt hast. Also zu sagen, okay, komm, wir machen mit dem zukünftigen Team oder hier zu dritt zusammen einen Coding-Cutter. Aber im Mob, das heißt, du bist in jeder Rolle mal drin, weil ich möchte dann die Person auch mal als Driver und auch mal als Navigator sehen. Und dann sehen wir einfach mal, wie sich das jetzt so anfühlt und entwickelt. Und dann geht es auch nicht darum, dass ich dann nach einer Stunde das Cutter gelöst habe mit der smartesten Lösung aller Zeiten, sondern ich will so sehen, wie läuft denn das, wenn die Person da laut denkt, ne? Wie läuft das, was für Fragen stellt die? Also Fragen sind meistens interessanter als Antworten, finde ich, in dem Kontext.
Ja, warum ich, also, dass die Firmen, dass die Leute coden sehen wollen, das kann ich auch nachvollziehen. Also, bin selber auch schon mal auf Leute reingefallen, die also es verstanden hatten, im Bewerbungsgespräch halt so zu reden, als ob sie halt, halt Qualität abliefern würden. Aber wenn du die dann an die Tastatur dann gestellt hast, dann hast du gemerkt, okay, sie haben zwar vielleicht ein paar Bücher gelesen und sich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber in der Praxis ist da halt wenig hängen geblieben. Also das ist der Grund für mich, also aus eigener Erfahrung. Oder ich eigne mich nicht als Recruiter, das kann natürlich auch sein.
Also was mir da geholfen hat an
Ja.
Fragen, war oft so, was für Probleme, ne, oder was waren so Herausforderungen, die du gesehen hast, ne, also, oder wo waren mal Fehlentscheidungen, die du gemacht hast und was war der Fehler da dran und ist das immer ein Fehler und, ne, also, dass man auf der Ebene mal sich so ein bisschen unterhält, hängt aber jetzt auch immer von der Rolle ab, für die sich da jemand
Ja, also
bewirbt
genau, das
und,
ist
ja.
vielleicht eine Rolle, glaube ich, wirst es dann ausreichen, wenn du wirklich einen Entwickler suchst, der auch coden soll. Das ist wieder zum Beispiel der Architekten, der auch coden soll, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
Aber ich kann das doch dich auch als Entwickler fragen. Wenn ich jetzt sage, hier, Sandra, du entwickelst ja viel, erinnerst du dich an eine Stelle, wo du dich mal so richtig verrannt hast im Code? Was ist denn da schiefgelaufen? Wo du danach am besten gesagt hast, ich mache den ganzen Commit oder die ganze Änderung jetzt alles wieder rückgängig, ne?
Ja, schon. Aber mir geht es halt darum, ja, aber mir geht es manchmal auch darum, wie vom Vorgehen her, ja, wie die Leute halt vorgehen, wie sie an die Sache herangehen. Und bin ich der Meinung, das kriegst du mit solchen Fragen dann doch nicht raus.
Das stimmt natürlich. Aber du kriegst also immer mehr ein Gefühl dafür, wo die Person sich bewegt. Ne? Weil je nachdem, also
Ja.
dann musst du halt gucken, wenn die Person dann was erzählt, wie stellt sie sich da, wie stellt sie das Problem da. Und dann kann man da auch wieder Nachfragen stellen. Und bis jetzt hatte ich da immer ein ganz, ganz gutes, oder ich hatte viel Glück, kann auch sein, dass ich gar nicht gut interviewen konnte und einfach sehr viel Glück bei den Leuten dann hatte. Ja, aber ich glaube, da geht auf jeden Fall viel. Da sollte man sich lieber mehr Zeit für Gespräche nehmen, als irgendwie so ein Ding hier ist ein Repository, bau mal das und das.
Ja, und was aber natürlich auch nett ist, halt den Leuten auch das im Vorfeld zu sagen, ne? Dass man sie halt auch nicht überrumpelt dann mit dem Interview. Nochmal durch, tada, hier ist eine Idee, lass mal coden, ja? Also, das ist auch sehr nett, wenn man die Leute halt darauf vorbereitet und im Vorfeld sagt, hey, wir werden halt so ein Interview führen, aber ein Teil da wird sein, dass wir zusammen halt coden. Das ist halt, man
Ja,
muss
also
die
vor
Leute auch
allem,
nicht ins kalte Wasser werfen.
ja, vor allem, weil ich der Person hier dann auch die Möglichkeit geben will, eventuell den eigenen Rechner mitzunehmen mit dem eigenen Setup. Oder
Genau.
vielleicht sogar die eigene Tastatur und Maus, weil irgendein Notebook dahingesetzt zu bekommen und dann hast du da auf einmal, keine Ahnung, wir machen alle Emacs, hier ist Emacs.
Genau.
ja, oh, gut, ne, weil dann testest du, ob die Person irgendwie mit einer fremden IDE umgehen kann. Das kannst du vielleicht machen, wenn du so im Mob oder im Pair arbeitest. Wenn du das so ein bisschen mit abfängst. Aber eigentlich soll die Person sich ja auch wohlfühlen. Also du willst ja nicht unbedingt testen, wenn die Person sich unwohl fühlt, weil sie nichts von dem kennt, was sie da gerade laufen hat. Ne?
Stresstest.
Ja, wie programmierst du denn dann? Weil so ist das immer hier.
Ja.
Ne? Dann ist das Bewerbungsgespräch auch aus anderen Gründen vielleicht besser schnell vorbei. Ne?
Ja, das stimmt. Also ja, das ist natürlich auch ein guter Punkt, dass man den Leuten auch die Chance gibt, dass sie ihre eigene Umgebung halt mitbringen.
Genau. Oder man fragt, man kann ja normal miteinander reden. Und wenn die Person sagt,
Wie?
ja,
Was? Mit Fragen
IntelliJ,
oder?
ja, IntelliJ oder die und die IDE habe ich immer. Und ja, wenn ihr mir eine normale Tastatur hinstellt, geht das. Ja, und dann wieder, wäre ich auch wieder lieber, wenn ich sowas schon unbedingt machen muss, dann dabei sein und mehr reden und verstehen, wie kommen wir denn dahin. Also im Pair arbeiten, glaube ich, würde ich schon
Ja.
mindestens dann machen. Genau. Hast du
Ja.
eine Lieblingsbewerbungsfrage?
Nein.
Echt
Also bei
nicht?
mir, nee, so.
Also die du stellst. Also wenn ich jetzt bei dir sitze, gibt es eine
Ach so.
Frage, die du gerne stellst, um einfach mal den Hörern hier nochmal einen exklusiven Vorteil zu geben, wenn sie dir auf einmal gegenüber
Okay.
sitzen.
Ja, gut, so gesehen, ja. Ich stelle gerne die Frage. Also die Einführung ist, die IT ist ja schnelllebig. Da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema von vorhin. Was ist deine Strategie oder wie gehst du damit um, da einigermaßen am Ball zu bleiben und so mitzubekommen, was so gerade aktuell ist?
Okay, ja. Meine Lieblingsfrage ist, ne, dann sage ich,
Okay, ich dachte, du gibst mir jetzt eine Antwort darauf.
wie ich das mache.
Naja,
Ich bin
genau,
doch
also ich
jetzt
dachte, ich stelle
Architekt
jetzt
im
eine Frage.
Elfenbeinturm, ich muss jetzt doch nicht mehr.
Ja, gerade als Architekt. Ja, und schon hättest du die Rolle, die Stelle bei mir nicht
Ja,
bekommen.
Sekunde, ich wusste gar nicht, dass die Frage mich betrifft. Ich war schon gedanklich meine Frage am Formulieren.
Oh, so.
Wie ich auf dem
Dann
aktuellen
möchtest du
Stand
mir jetzt
bin.
sagen, dass du mir nicht zugehört hast?
Doch, doch, natürlich habe ich dir
Okay.
zugehört. Die Frage war doch, wie kannst du so am ehesten wie Daniel, nein,
Okay.
Wie halt, okay, da halte ich mich aktuell.
Nee, alles gut. Frage, Daniel, aber was ist denn deine Frage? Deine
jetzt soll ich es nicht beantworten.
Achso, ich dachte, ich bringe dich jetzt in mein Denknis und deswegen dachte ich, habe ich dir jetzt eine Exit-Strategie jetzt gegeben.
Nee, jetzt will ich auch beantworten und okay, den Leuten helfen, dass sie mich nicht einstellen sollen. Nein, wie halte ich aktuell? Also ich habe erstmal ganz klassisch lese ich viele RSS-Feeds und sowas. Ich habe also verschiedene Seiten aus so Technologiebereichen, die ich gerne lese und die ich interessant finde, ne? Wo ich dann aktuelle Trends und Entwicklungen auch so technologisch, glaube ich, ganz gut von den Technologiebereichen, die mich interessieren, wo ich die mitbekomme. Dasselbe gilt für Twitter, da habe ich auch so meine Bubble, wo so gewisse Themen sind. Ich höre Ready for Review, da kriege ich auch immer mit, was ich lernen soll und was nicht. Und meistens auch mal im Austausch mit Kollegen, also dass ich dann einfach, also das hatte ich jetzt vor einer Weile, das Buch muss ich noch zu Ende lesen, dann kann ich es nämlich auch hier empfehlen. Da war ich mit meinem alten Chef essen und der hat mir ein Buch empfohlen. Und da war der so begeistert von der Idee her, dass ich dann gesagt habe, ach cool, das klingt gut. Dann habe ich das auf dem Heimweg direkt bestellt. War aber auf dem Lesestapel nicht ganz oben, deshalb bin ich noch nicht so weit drin. Ja, das ist so meine Strategie. Also so eine Mischung, persönliche Empfehlungen, verschiedene Nachrichtenquellen, die ich da so mir reinziehe und manchmal inzwischen sogar ab und zu YouTube. Da kann ich vielleicht auch bald meinen Kanal empfehlen, den ich ganz gut finde. So mache ich das. Und du?
Ja, ich habe auch meine Twitter-Blase. Dann halt habe ich auch so auch klassische Magazine abonniert, um zu gucken, weil es auch was in klassischen Magazinen halt für Themen platziert werden. Dann auch RSS-Feeds. Ja gut, da ich auf Konferenzen unter bin, dann bekommt man halt auch mit. Und halt halt so Kaffeeklatsch. Hat mal was auf Meetups halt bei den Kaffeegesprächen halt dabei rumkommt. Und so meine Strategie als Freiberufler sieht natürlich ein bisschen anders aus. Aber das sind so die gängigsten Pattern. Und dann weiß man halt ungefähr, okay, in welche Richtung ist es. Und wenn das halt wirklich interessant ist für die Probleme, die man gerade hat, oder denkt, okay, das könnte uns irgendwie helfen, dann geht man halt tiefer halt rein.
Ja.
Und das ist total erstaunlich, wie oft ich halt in Bewerbungsgesprächen, wo die Leute darauf keine richtige Antwort haben. Die sind ein bisschen echt damit dann überfordert halt mit dieser Frage.
Okay. Ja. Also. Ja, also und das Witzige ist bei der Frage, wird übrigens bei meiner Frage gleich auch so sein. Es geht ja noch nicht mal ganz, ganz konkret um Dinge da. Ne? Also ich könnte jetzt nachfragen und so, hey, ist da ein RSS-Feed, den du besonders gerne liest oder irgendjemand bei Twitter, den du so richtig empfehlen kannst? Dann kann man genau, da in die Tiefe gehen. Das würde ich aber auch nur machen, wenn ich das Gefühl habe, also entweder, weil es mich interessiert, das kommt so ein bisschen auf das Gespräch an und was die Person so antießt, ne? Oder ob ich das Gefühl habe, das ist gerade auswendig gelernt.
Genau.
Ja.
Aber das ist halt keine klassische Frage, die in irgendwelchen 50 Bewerbungsfragen Auflistungen steht oder so.
Meine auch nicht.
Okay, was ist denn deine Frage?
Ich würde sagen, so Sandra, jetzt sagen wir mal, das funktioniert hier und du kommst zu uns ins Projekt in der Rolle als keine Ahnung was. Und was muss denn passieren, dass wenn du in einem Jahr zu Hause sitzt, mit deinem Partner, mit deiner Familie sprichst, dass du sagst, dass das eine schlechte Entscheidung war, zu uns zu kommen?
Boah. Da muss ich jetzt was länger nachdenken, weil ich glaube, ich muss, glaube ich, jetzt diese Brille des Freiberuflers wegtun, ne?
Kannst du auch als Freiberufler machen, sagen wir mal, du bewirbst dich ja auch quasi da, ne? Also du kommst jetzt, du willst unbedingt zu mir kommen, in die Firma. Ja, da kann man auch fragen, was ist denn schiefgelaufen, ne? Dass du sagst, das war ein Fehler.
Wenn es menschlich nicht funktioniert und wenn ich das Gefühl habe, dass andere Leute mir erklären wollen, wie ich meinen Job zu machen habe. Also das ist eigentlich dann, also ich meine, ich werde da meistens als Entwickler geholt, als ein Techniker. Und wenn jemand nicht Techniker mir erklärt, wie ich meinen Job zu machen habe, weil es der Meinung ist, das ist alles so easy peasy und mir könnte es halt besser. Aber das spielt ja, glaube ich, zu der menschlichen Komponente auch dazu. Also das sind so Punkte. Technologien finden wir eher selten. Und halt, wenn das Projekt technisch halt irgendwie aus dem Rudern läuft, wo du halt, wo du merkst, okay, da und du keine Chance mehr hast, dagegen zu steuern als Techniker. Das sind so Aspekte, so ist spontan aus der Hüfte geschossen.
Ja, das will man ja auch, da will ist ja auch, darum geht es ja bei der Frage auch gerade. Also die meisten reagieren ähnlich, dass sie erstmal sagen, ups, Sekunde, ne? Ja.
Aber als Freiberufler ist das eher so. Also ich muss jetzt, sorry, dass ich das nochmal aufgreife. Bei Freiberufler ist das eher so. Die Schmerzen sind halt nicht so groß. Also ich hab ja auch eine Vorgeschichte als Angestellte. Und mich hat das, wo ich angestellt war, emotional mehr mitgenommen, solche Sachen, als jetzt als Freiberufler, weil ich genau weiß, okay, das ist alles vor Zeit. Und du wirst als Freiberufler und Externe sowieso ganz anders in den Projekten halt involviert. Viele Sachen bekommst du auch gar nicht mit als Externe. Und wenn es ganz schlimm ist, dann verlängerst du einfach den Vertrag nicht und suchst dir was Neues. Also ich habe das Gefühl, dass der Prozess irgendwie dein Projekt zu verlassen irgendwie einfacher ist als Angestellter. Also
Ja, ist ja auch
emotional
andersrum
einfacher.
genauso, ne? Also wenn die Firma
Ja.
sagt, alles nur nicht die Sandra, endet das ja auch relativ schnell.
Genau.
Genau.
Deswegen. Aber sorry, du wolltest jetzt noch mal was, wie deine Bewerblinge sich da drauf reagieren.
Ja, also wie gesagt, das ist immer so, also man, also ich muss auch sagen, wenn ich diese Frage gestellt hatte, dann hatte man mich eigentlich schon überzeugt. Dann geht es mir eigentlich um diesen Rückkanal zu bekommen, was können wir denn jetzt falsch machen oder welche Erwartungen haben wir vielleicht geweckt, ne, die so wichtig sind, dass das auf einmal ein Fehler ist, wenn man die nicht erfüllen könnte. Deshalb fand ich diese Frage so interessant, weil ich viel davon raushören kann, worum geht es der Person eigentlich in dem Moment. Und ich weiß gar nicht, ob es mal jemand mit der Frage noch geschafft hat. Es nicht zu schaffen, das weiß ich jetzt echt nicht. Aber ich finde die Frage da immer sehr aufschlussreich und ja, auch jetzt muss ich mir eine neue einfallen lassen, ne? Falls irgendjemand, der sich bewirbt, mal mit mir fragen. Mal schauen. Muss ich erst
Also ich glaube,
rausbekommen,
meine.
hörst du den Podcast? Nein? Oh, sehr gut.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ja.
Wenn ihr Lieblingsfragen habt, dann teilt sie uns gerne mal im Discord mit oder bei Twitter.
Ja. Und ich hoffe, es kommt nicht Bubble Sort auf Tafel aufmalen oder so.
In Google Docs
Oh, ui.
entwickeln. Ja.
Genau. Aber ich bin gespannt, was so kommt.
Genau, das ist wirklich, also vielleicht habt ihr da so. Ja. Sehr schön. Worauf ich mich freue, was kommt, ist jetzt nämlich unser nächstes Follow-up zur Folge, zur letzten Folge, denn du hast dich ja schlau gemacht, was es mit Black Friday und Thanksgiving auf sich hat.
Ja, und zwar das Witzige war, ich glaube 2, 3 Tage nach der Aufnahme sind halt Anfang des Jahres ja Tageszeitung lese. Ich sag ja, diese Rentnersimulation, die ziehe ich voll durch. Ich brauche jetzt immer fast 2 Stunden beim Frühstück, weil ich die Zeitung noch lese.
Ja, als wir bei der Sandra waren, hat auch 4 Stunden gedauert, bis sie an der Tür waren. Also wir haben den Schatten gesehen, wie er langsam in die Richtung. Nein, Quatsch. Ja.
Ich gebe mir Mühe. Pass auf. Gerüchte sagen, dass ich nächstes Jahr den Berliner Marathon mitlaufe. Aber ich kann euch sagen, das halte ich für ein Gerücht.
Aber nächstes Jahr locker, oder?
Nein, ich bin ja mal froh, wenn ich den Crosstrainer besiege. Das ist gerade so mein
Du
Endgegner.
sollst da drauf laufen, nicht ihn bisher.
Ja, aber das Problem ist, der Crosstrainer besiegt gerade mich.
Okay.
Also.
Ich habe ein komisches Verhältnis, aber ist in Ordnung. Aber wir waren bei Black
Ja,
Friday und
genau,
Thanksgiving.
wir waren woanders, genau. Ja, und da gab es nämlich einen Artikel über Thanksgiving. Mit der Titel dieses Artikels war Amerikas größtes Fest. Und das hat mich gedacht, oh, super, Thanksgiving, da haben wir gleich eine Folge gemacht und dann kann ich mich aufschlauen und das Halbwissen von der letzten Folge hier ein bisschen wieder gerade rücken. Denn Ready for Review bildet ja auch. Wir haben ja einen Bildungsauftrag.
Immer in der zweiten
Und
Folge, wo wir über was sprechen. Am Anfang ist immer noch.
Halbwissen, Halbwissen. Aber wir markieren das wenigstens als Halbwissen. Ja. Ne? Und zwar, Thanksgiving ist wohl, also warum das größte Fest ist in Amerika, weil das wohl religionsunabhängig ist, gefeiert wird. Also da kannst du, das hat weder Ursprung im Islam oder im Christentum oder was gibt es da noch für Religionen? Judentum und alle anderen großen Religionen. Okay, nächstes Halbwissen. und das ist immer der vierte Donnerstag im November. Und ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass Black Friday irgendwie der Freitag vor Thanksgiving ist. Und eigentlich nein, das ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Und das Witzige, warum das auch so, also was ich sehr charmant fand und eigentlich den Amerikanern das gar nicht zugetraut habe, Thanksgiving ist wirklich ein Familienfest. Da werden auch irgendwie entfernteste Familienangehörige, auch der Crazy Uncle, wie sie es im Artikel genannt haben, eingeladen. Und das ist wohl auch wichtiger als Weihnachten, halt so von der Bedeutung her, weil dann gucken auch wirklich alle, dass die Familie halt zusammenkommt. Und was ich daran so charmant finde, dass es darum gar nicht geht, halt sich Geschenke zu machen, sondern dass die Familie halt zusammenkommt.
Das heißt, heute ist Thanksgiving. Wir sind jetzt am 25. November.
Ja, heute ist Thanksgiving.
Juhu. Und die Ready-Familie, Ready-for-Review-Familie ist auch zusammengekommen. Ja. Das ist doch schön, ja.
Ja, guck mal. Ja, stimmt, wir haben den 4. Donnerstag im November. Ja,
das also weiß ich, weil ich sehr gut weiß, dass morgen Black Friday ist. Also,
okay.
Ja, berufsbedingt.
Ah, okay, siehst du? Ja. Also, Happy Thanksgiving, Daniel.
Ja, juhu. Ja, wünsche ich dir auch.
So. Ja, und da, wenn man so, dann ist halt Black Friday halt, wo dann die Amerikaner in Kaufrausch halt, weil auch viele Sonderangebote sind. Und da ist eigentlich, wo die Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Also, am Black Friday kaufen die Amerikaner die Weihnachtsgeschenke. Und ja, weil das halt so Familienfest, wo alle zusammenkommen, ist auch ein großes Essen. Und dann gibt es halt diesen Thanksgiving-Truthahn. Und das ist wohl der Grund, warum die Amerikaner auch größere Backöfen haben als wir in Europa, damit der Thanksgiving-Truthahn reinpasst. Und ja, und eigentlich ist es so eher so eine Art Ende-Dankfest, wird immer gesagt. Aber ich glaube, Ende-Dankfest müsste im Oktober sein und nicht November. Also das scheint irgendwie ein Mythos zu sein mit dem Ende-Dankfest. Und ja, einer der weiteren Mythen ist halt, dass es halt ein Feiertag ist, was von dem Pilgerväter erfunden worden ist. Und auch das mit den, dass sie dann auch mit den Ureinwohnern, also die ersten Pilger mit den Ureinwohnern dann entsprechend sich dann ausgetauscht haben und dann halt Feste da gefeiert hatten, um das Kulturelle, aber das scheint wohl wirklich nur ein Mythos zu sein. Und das wurde halt irgendwie nur hervorgehoben, um sich halt von Großbritannien halt so ein bisschen so abzukapseln. Ja, so das ist Thanksgiving. Und da gibt es halt noch andere Geschichten, wie dass die Woche davor, also das Wochenende davor irgendwie du im Verkehrschaos in ganz Amerika hast, weil dann alle damit beschäftigt sind, zu der Familie zu kommen. Also Flughäfe sind total überfüllt, die Straßen sind überfüllt. Und da gibt es halt noch einen Begriff dazu. Muss ich mal gucken, wo ich den finde. Genau. Also der Mittwoch hatte den Mittwoch vor den Thanksgiving nennen sie Gridlock Day, weil dann wo dann die meisten halt Leute unterwegs sind. Aber auch das Wochenende davor soll verkehrstechnisch schon vor allem auf Flughäfen zum Kollaps führen in Amerika. Okay. Aber das mit den Truthahn, das stimmt wohl. Da wird auf jeden Fall Truth. Ja, fand ich auch. Und ich dachte, das wäre nochmal wert, nochmal darüber ein Follow-up zu machen.
Ja, habe ich auf jeden Fall was gelernt.
Zu deinen Black Friday-Deals von letztem Mal müssen wir dann auch morgen warten, ne? Was du da schießt.
Ja, genau. Also ich habe zwar schon eine Sache geschossen und das ist kein Black Friday-Deal, aber machen wir in der nächsten Folge dann. Okay. Vielleicht kommt noch ein Black Friday Deal. Ich habe noch so ein, zwei Family-IT-Themen quasi, wo ich noch auf Black Friday warte, ob ich da was günstiger bekomme. Dann habe ich da sogar Konsum und Family-IT quasi gemeinsam.
Zwei Fliegen mit einer Klatsche.
Ich hoffe. Das wäre cool, wenn die Sachen nochmal im Preis ein bisschen runtergehen. Ja. Genau. Was wir noch gar nicht erzählt haben, ich habe dir, als ich euch besucht habe, eine große Tüte mit Comics mitgebracht.
Ja, ich habe mich so gefreut.
Auch nach dem Lesen noch?
Ja, also ich habe mit Wonder Woman Black Label angefangen und ich habe die vier Bänder weggesuchtet.
Echt? Also es Wonder Woman ist Dead Earth heißt es, das hatten wir schon mal drin und das ist das Black Label von DC, nur um jetzt mal ganz...
Genau.
Ja.
Ich war überrascht. Also ich fand das vom Zeichnen her und von der Story ganz cool. Zwar war auf jeden Fall mal was anderes. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Wonder Woman vom Original her auch vielleicht auch falsch in Erinnerung habe. Das kannst du mich gleich mal korrigieren. Ich fand, also mein Kritikpunkt war nur, dass ich fand ich Wonder Woman, also wir spoilern jetzt, ne? Also ich glaube, das müssen wir, glaube ich, Spoiler-Alarm jetzt nennen. Ich fand Wonder Woman im Comic so ein bisschen wehleidig dargestellt. Also ich fand es von der Story her cool und was sie dann, also es geht darum, dass es ein so postapokalyptische Welt halt spielt oder dass sie halt aufwacht nach einem Tiefschlaf und die Welt ist halt komplett anders auf den Kopf gestellt. Und ich fand halt, dass Wonder Woman halt ein bisschen wehleidig und dargestellt und die hat sich ständig sehr selber in Frage gestellt. Das war, ich hatte Wonder Woman irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Das war so ein einziger Kritikpunkt an
Wobei
der Stelle.
Ich das gerade sehr gut finde. Also man muss dazu sagen, sie wacht halt irgendwie auf, ne? Und irgendwie, ich glaube, ist der Batcave, wo sie im Endeffekt aufwacht, weil oben drüber sitzt, ist der das Skelett im Batman-Kostüm auf der Couch, was ich ein mega Bild fand.
Ja, das ist voll ein mega Bild, ja.
Und sie holt sich auch gleich den Gürtel und sammelt eh die ganze Zeit von allen möglichen Helden nochmal Sachen, die sie gebrauchen kann. Ich glaube, sie ist so wehleidig, weil sie ja ihre Kräfte auch relativ eingebüßt hat. Und
ja,
sich nicht richtig
sich
erinnert, was gewesen ist. Also vielleicht ist das einfach so eine Sinnkrise, die daraus resultiert.
Das kann gut sein, aber wo sie aber auch aufgeklärt wird, was passiert ist und wo sie auch einen Teil daran schuld ist, dass was Sache passiert ist, da, keine Ahnung, da, die stellt sich halt da ständig in Frage. Und also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut, ich hatte irgendwie Wonder Woman irgendwie anders, also, oder ich hatte einfach, oder ich bin mit der falschen Voraussetzung reingegangen, wo ich gesagt habe, okay, das wird auf jeden Fall, auch wenn die Story anders erzählt wird, habe ich dann Held erwartet und meine Definition von Held oder von Wonder Woman war jetzt irgendwie, passt jetzt nicht zu dem, was da jetzt präsentiert worden ist.
Eher ein gefallener Held, ja.
Ja, aber auf jeden Fall fand ich die Idee, was daraus gemacht worden ist, fand ich schon cool. Und dann merkst du halt, dass wir Menschen irgendwie auch total irgendwie manchmal wirklich Kacker sind. Also da wird auch erklärt, wie da die Welt halt auch, warum die Welt auch zugrunde gegangen ist. Und dann merkst du eigentlich, wir Menschen sind immer das, am Ende sind wir Menschen immer das Problem. Und wir hätten die Menschen da nicht so reagiert, wie sie reagiert haben im Comic, dann wäre das eigentlich auch nicht passiert, ne?
Ja, generell, aber ich meine auch andere, auch von den Helden, haben sich ja nicht ganz schlau verhalten und also das ist, ja. Beim Black Label wollte ich auch mal kurz dazu sagen, es ist ja eine Alternativgeschichte, das heißt, das ist nicht irgendwie DC-Kanon, da muss man ja sowieso aufpassen. Die ganzen Comics, sowohl Marvel als auch DC, sind ja sehr komplex geworden, weil man irgendwann ganz viele Universen eingeführt hat, wo alles Mögliche passiert. Und dieses Black Label ist quasi die Möglichkeit, dass eigentlich sehr gute Autoren und oder Zeichner Geschichten erzählen, die losgelöst sind von dem, was Kanon ist und die dann dementsprechend auch mutigere Entscheidungen treffen können. Also ich habe jetzt eben schon gespoilert, dass Batman tot ist in dem Ding, jemand anders der tot ist, ist jetzt auch noch ein größerer Spoiler, aber ihr überspringt das ja, wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, ist zum Beispiel auch, dass Superman tot ist.
Ne? Ja, und das fand ich auch mega, also da wird auch erklärt, wie er stirbt.
Ja.
Und dann denke ich mir so, wieso vorher da keiner auf die Idee gekommen ist. Weil es total logisch ist.
Ja. Aber ist auf jeden Fall ist speziell, finde ich schon, auch vom Zeichenstil. Aber
ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall speziell, aber ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich fand das mal eine willkommene Abwechslung vom Zeichenstil her. Und ich fand das mal, die Story auch mal anders zu erzählen, auch ganz gut. Obwohl man das hier sagen muss, da fand ich schon, dass in der Verbindung zu der alten Wonder Woman-Welt halt schon gab, ne?
Genau, aber es ist halt nicht Kanon. Ne? Das ist ja immer da bei den Comics das Wichtige, weil die dürfen halt nicht einfach mal gerade Batman und Superman töten. Ne? Also da gibt es
das
ist ja das Problem. Stimmt. Oder ja, ist meiner Meinung nach ein Problem von diesen ganzen Welten, dass sie sich quasi nicht weiterentwickeln, weil da immer noch seit vielen Jahren dieselben Helden rumlaufen. Wobei DC da ja jetzt so ein paar Formate eingeführt hat.
Aber gerade ja Batman eigentlich ja einfach wäre weiterzuentwickeln, ne?
Ja, die Chance haben die schon x-mal vertan. Also sie hatten ja Batman, also sie haben ja Batman und Superman beide schon mal tot. Batman war schon mal weg. Da hatten sie eigentlich ganz cool, weil dann der Nightwing, oder der war ja der erste Robin, in die Rolle von Batman geschlüpft ist und dann auf einmal ein ganz anderer Batman war, auch so vom ganzen Auftreten und naturell her, ne? Und danach rollen sie es aber wieder zurück und dann kommt wieder der Alte wieder und also es bleibt irgendwie beim Gleichen und das ist dann halt irgendwann, auch wenn die Geschichten vielleicht teilweise gut sind, ne, so für sich gelesen, ist es trotzdem es fehlen so diese letzten Konsequenzen. Das macht Marvel aber, glaube ich, genauso schlecht, weil da auch gewisse Figuren immer und immer wieder kommen.
Ja, also warum ich meine, warum gerade bei Batman das einfach wäre, weil Batman einer der wenigen Superhelden ist, die eigentlich wirklich menschlich sind und keine Superkräfte haben, ne? Weil normalerweise sind ja viele Comichelden, haben irgendwelche Superkräfte, ne?
Ja.
Und gerade Batman ist so einer, der seine Superkräfte in Anführungsstriche ja über die ganzen Technologien halt von Bruce Wayne Enterprise halt Entwicklungs halt hernimmt. Und deswegen, und da ja Bruce Wayne halt menschlich ist, hätte ich jetzt gedacht, irgendwann kriegen sie das hin, halt ihn einfach mal altern zu lassen und dann irgendwie Nachfolge zu platzieren, ne? Und deswegen finde ich das gerade schade, dass bei Batman das eigentlich wunderbar funktionieren würde. Bei Superman oder Wonder Woman, das kann es ja noch erklären, warum sie nicht altern. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber gerade bei Batman fände ich, hätte ich gedacht, dass es einfacher wäre, da einfach mal da auszubrechen aus dem Universum.
Definitiv. Also sie versuchen das jetzt, glaube ich, in den USA ist jetzt gerade wieder so eine Reihe am Laufen, wo dann so Nachfolger quasi etabliert werden, aber ich glaube, sie trauen sich das nicht so richtig, weil sie dann schon das Problem haben, wenn die Idee nicht so gut ist und sie es durchziehen, dann Einnahmequellen da kaputt gehen. Also die mit manchen Helden, bei Marvel ist es Spider-Man, bei DC ist es, glaube ich, Batman, werden so viele Hefte produziert und dann auch verkauft, ne, dass das einfach eine wirtschaftliche Entscheidung in der Hinsicht ist. Und ja, aber ja, wenn dir das gefallen hat, ich habe da noch andere Dinge, die kann ich dir auch mal das nächste Mal mitbringen.
Auch gerne. Ja, jetzt bin ich beim Comic Vision dran, aber das habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Das würde ich dann bei der nächsten Folge einen Nachtrag machen.
Aber ist auch gut, oder?
Also ich fand den Anfang gut, vor allem die Idee halt, das mit der Familie. Und was ich auch sehr gut fand, weil ich habe mich gewundert, warum hat er auf eine Familie da? War doch eigentlich irgendwie, ich hatte Vision nämlich anders in Erinnerung gehabt, aber das wurde schnell auf. Die hatten zum Glück so eine, cool, auf der ersten Seite so die Vorgeschichte mal in Zusammenfassung. Und dann hat so, okay, da wusste so, ah, okay, daher kommt das. Und dann konnte man gut einsteigen, ja.
Da habe ich auch noch einen zweiten Band, den kann ich dir, ich glaube, den habe ich nicht mit reingepackt, den kann ich dir bis nächstes Mal mitbringen.
Oh Mensch, super. Ich sehe schon, der Daniel, du bist jetzt mein Comic-Hof-Lieferant.
Ja, ich muss immer vorlesen, ob das dann auch okay ist, aber ich, ja, genau. Ich muss erst mal rausbekommen, wie dein Geschmack da ist. Ja, aber es ist ein, ja. Es ist definitiv, mir macht das Spaß, da gibt es echt schöne Geschichten, wenn man einfach mal leichte Literatur will, also nur konnte ich es auch nicht lesen, aber so ein paar Geschichten.
Ja, das ist halt cool, wenn du, also wie du sagst, es ist halt leichte Kost, das ist halt, also wenn du halt mal Bilder gucken möchtest und nicht gerade unbedingt Fernsehen gucken möchtest, also das ist jetzt so, also ich glaube, die Abwechslung macht das ja.
Ja, wobei ich eigentlich auch sagen muss, sowohl bei Wonder Woman als auch bei Vision werden ja auch harte Themen angesprochen. Vielleicht ein bisschen aufbereitet, dass es jetzt nicht in die allerletzte Details durchdacht ist, im letzten Detail durchdacht ist, aber ja, aber
sie werden zumindest angeteasert, ja.
Also Wonder Woman, Dead Earth, eine Empfehlung von beiden von uns. Und Black Label müsst ihr mir einfach glauben. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, mich würde so ein Comic schon interessieren, aber ich will jetzt nicht irgendwie so eine Heftserie anfangen oder keine Ahnung wo starten, wo gerade wer weiß, was komisch in der Welt ist. Black Label, wenn man, da gibt es immer nur pro Geschichte, jetzt waren es 4 Bände, sowas in dieser Größenordnung.
Ja.
Das findet man für jeden der großen DC-Helden. Und da kann man sich einfach Geschichten rauspicken. Ja, also.
Also das muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, dass es halt abgeschlossen ist, ne? Das ist ja. Dann halt, die Story ist dann abgeschlossen und das ist nicht so eine Never-Ending-Geschichte.
Da gibt es auch jetzt Ausnahmen. Eine, die habe ich dir deshalb auch nicht mitgebracht. Die ist aber sehr, sehr gut. Deshalb, vielleicht kommt sie das nächste Mal in die Tüte.
Sehr gut. Aber ja. Lass mich jetzt mal die anderen erstmal jetzt zu Ende lesen.
Ja, wir sind übrigens schon lange, jetzt schon zum zweiten Thema in unserer Konsumabteilung. Ja, und richtigen Konsum gab es schon bei euch, weil ihr habt euren Weihnachtseinkauf quasi vor den Feiertagen schon durchgeführt.
Genau. Also ich hätte ja letztes Mal erzählt, dass wir eigentlich unseren Weihnachtseinkauf immer nach Weihnachten machen, weil wir da ein bisschen die Muße haben. Aber da ich ja in so einer Rentnersimulation stecke, hatte ich die Muße jetzt schon gehabt. Und wir hatten überlegt, also ich war, also ich hatte immer ein Problem gehabt, dass wir schon seit, schon mittlerweile, ich habe es nachgeschaut, mittlerweile seit 10 Jahren so eine Espresso-Maschine. Also Öko-Fans, mir ist es sehr bewusst, dass das mit diesen Kapseln halt ökologisch gesehen nicht so eine geile Idee ist, aber Axel mochte das und wollte diese Nespresso-Maschine nicht hergeben. Ich bin dann irgendwann mal, weil mir der Kaffee auch besser geschmeckt hat, auf Filterkaffee oder auf Mokka-Kaffee umgestiegen. Aber diese Nespresso-Maschine kam, also das war mir schon seit mehren Jahren auf ein Dornauge. Und da kam die Diskussion, ob wir nicht bei Weihnachten, was konsumieren wir denn so an unnützen Dingen, die man nicht braucht. Und dabei war ich das Thema Nespresso-Maschine und dann haben wir uns überlegt, erstmal eine Siebträgermaschine. Und ich habe gesagt, und da ich ja so ein Fan bin von nicht so viele Maschinen in der Küche auf den Arbeitsflächen, dann hat man immer keine Arbeitsfläche mehr, habe ich gesagt, können wir gerne machen, aber das muss Ersatz sein für die Nespresso-Maschine. Also da muss eine Maschine halt weg, also die Nespresso-Maschine. Und dann hatten wir auch uns reingenördet und was rausgesucht, aber haben festgestellt, dass es kein Ersatz für ein Espresso, weil die ja Siebträgermaschinen ja nur Espresso machen und nichts und keinen normalen Kaffee. Und so sind wir auf Thema Kaffee-Vollautomaten gekommen. Und ich hätte gerne eine De'Longhi genommen für irgendwie knapp unter 300 Euro. Die, also ja, ich weiß, die Kaffee-Nerds würden jetzt sagen, das ist immer noch schlechter Kaffee. Aber für mich wäre das also von den Preis-Leistungs-Verhältnissen und das, was die da rausgespuckt hätte, vollkommen in Ordnung gewesen. Aber Axel hatte die Anforderung gehabt, dass es zwei Fächer für Bohnen geben muss, nämlich für Espresso-Bohnen und für normale Kaffeebohnen. Und da waren halt im Preisspektrum, die einigermaßen guten Kaffee gemacht, also guten Kaffee gemacht und einigermaßen preiswert waren. Also preiswert reden wir jetzt von 500 bis 600 Euro für Kaffee-Vollautomaten, die dann genau diese Anforderung hatten. Da sind wir auf 1 Liter Kaffeemaschinen gekommen. Und dann wäre halt festgestellt, es gibt halt so eine alte vom Modell her, die seit Jahren verkaufe, die Kaffee OCI. Da gab es halt Nachfolger CI Touch und Latte Select. Die tun sich wohl, bis auch vom Aussehen her, von den technischen Komponenten. Also ich habe es den Ingenieur prüfen lassen und Axel hat das mir gesagt, das ist alles dasselbe, bis auf das Aussehen. Aber ich habe auch gesagt, ich gebe keine 500 bis 600 Euro für eine für einen Automaten aus, der mir nur Kaffee rausspuckt. Ich glaube, damit triggere ich es auch wahrscheinlich auch wieder Leute. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Kaffee OCI, weil sie so lange auf dem Markt ist, gibt es ja auch gebraucht. Und dann haben wir am Wochenende, habe ich bei eBay halt gesehen, dass jemand eine Jahr alte Kaffee OCI verkauft. Für knapp 350 Euro habe ich gleich zugeschlagen. Und so sind wir zu meinen Kaffee-Vollautomaten gekommen. Und die Espresso ist jetzt auch aus der Küche verschwunden.
Das war, ja, das, ja.
Der Kaffee schmeckt gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schnäppchen war, denn da stellte sich heraus, dass jetzt ein Wartungszyklus gemacht werden muss. Das stand halt nicht da drin. Also die Beschreibung war halt so gewesen. Ja, wir haben sie ausprobiert. Wir kamen damit nicht zurecht und deswegen stand sie seit ein paar Monaten herum. Aber wenn du da, also 3000 Bezüge hat sie trotzdem gehabt. Und dann müssen jetzt trotzdem ein paar Wartungsgeschichten gemacht werden. Ich hoffe mal, gut, die Kosten, jetzt sie, also den Set hatte ich bestellt, kosten wir jetzt 20, 30 Euro. Dann kämen wir jetzt bei 380 Euro raus. Ja, ist okay, wir sind immer noch günstiger, als sie neu zu kaufen. Aber jetzt kann man sagen, ob jetzt wegen, also so wichtige Sachen wie Mahlwerk und sowas, das, ja gut, das ist wirklich nur ein Jahr alt, deswegen. Ich meine, es ist auch nur 3000 Bezüge halt, deswegen, ich bin mal gespannt, Also lass mich noch ein paar Wochen das ausprobieren. Dann kann ich sagen, ob ich den Kauf jetzt bereue oder nicht.
Okay, dann kommt das auf Wiedervorlage quasi.
Ja, Wiedervorlage, genau.
Also bei mir war das so, ich habe im, als das mit der ganzen Pandemie losging, ich hatte früher einen Nespresso und das war auch okay, weil ich eigentlich, wenn überhaupt mal morgens einen Kaffee getrunken habe, meistens eigentlich erst, wenn ich im Büro war. Und naja, dann vielleicht mal am Wochenende oder wenn mal Gäste da waren, wobei ab einer gewissen Anzahl Gäste war, ich hatte so eine kleine Nespresso da, konntest es halt vergessen, weil dann läuft die Maschine ja Ewigkeiten, bis du da irgendwie 5, 6 Tassen hast.
Genau, dann mache ich auch eher Filterkaffee einfach.
Ja, genau. Auf jeden Fall hat die so getan und das war für mich auch okay, weil ich der einzige Kaffeetrinker bei uns im Haus bin und ja, war jetzt nicht der Megakonsum. Als die Pandemie losging und quasi mein kompletter Kaffeekonsum hier zu Hause stattgefunden hat, war das auch finanziell nicht mehr ganz so attraktiv, ja, weil ich regelmäßig da größere Nespresso-Bestellungen tätigen musste, weil der Kaffee einfach weg war. Oh, und dann habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie doof, die muss weg, also die muss ersetzt werden. Und dann habe ich halt überlegt, wie mache ich das, wenn ich jetzt der Einzige bin, der hier Kaffee trinkt. Und ja, auch bei mir ist es kein Siebträger geworden. Und ich wollte auch irgendwas, wo ich auf den Knopf drücke und dann kommt halt der Kaffee da raus. Und bei mir ist es die Standard-Chibo-Maschine geworden. Da liegt auch ein bisschen dran, dass der Chibo bei uns hier direkt in der Nähe ist. Ne? Und ich muss mal schnell gucken, schnell googeln, wie der heißt. Der hat irgendwie so einen schönen Namen. Esperto Café heißt der. Und der kostet um die 200 Euro. Ich habe damals dann noch hier schnell Chibo irgendwas unterschrieben, dass ich da in dem Chibo-Club drin bin. Und dann war der gerade nochmal im Angebot und in dieser Kombination. Oh, ich sehe gerade, den gibt es auch in mehr Farben. Also ich habe den Anthrazit. Oder in Schwarz. Nee, in Schwarz. Und der tut. Also für mich alleine tut der absolut. Das ist natürlich ein Verbrechen an der Menschheit, dass ich das nicht irgendwie immer von Hand aufbrühe. Ich brühe auch am Wochenende manchmal, wenn ich Lust habe, den Kaffee selber auf. Aber ich habe meine leckeren Bohnen von der Rösterei, die mein Schwager immer mitbringt. Und mir schmeckt der Kaffee. Und das ist irgendwie so das, was mir da am wichtigsten ist, dass ich da schnell mal an den Kaffee rankomme. Und die kann auch Espresso, die macht das alles aus einem Bohnenfach. Ich weiß auch, ne, Schande auf mein Haupt.
Aber ja,
ich trinke Kaffee auch gerne stark und ich habe dann meistens auch stärkere Kaffeebohnen drin und dann ist der Espresso für mich einfach in Ordnung. Ne? Und das kann ja auch jeder für sich irgendwie beurteilen, ob das jetzt so ist und gut ist oder nicht. Aber ja, das ist es bei mir. Also da habe ich echt keinen, obwohl ich gerne Kaffee trinke, da habe ich wirklich so die Budget-Lösung, würde ich sagen.
Ja, also ich bin jetzt also ich fand jetzt den Preis jetzt für ich meine, das ist immer ein Kaffee-Vollautomat, ne? Da muss man das, also fand ich jetzt auch okay.
Ja, auf jeden Fall.
Und als Weihnachtsgeschenk auch okay. Aber ich merke auch, also Kaffee-Vollautomat ist, wenn du mehrere Leute da hast, das ist halt, da mache ich auch Filterkaffee und auch selbst aufgebrüht, also nicht mehr die Kaffeemaschine. Die Standard-Kaffeemaschine wird nicht mehr ausgepackt, sondern ich mache einfach Wasser warm im Wasserkocher und brühe das halt selber auf. Und du hast schon recht, wenn ich dann so Mousse habe, dann wird auch so diese Mokka-Geschichte halt ausgepackt. Das schmeckt das auch nochmal ein bisschen anders. Aber morgens früh oder halt im Homeoffice oder jeden Tag nachmittags so ein Kaffee, dann reicht das eigentlich vollkommen aus, ja.
Ja, finde ich auch. Und
Also ich glaube jetzt, die Kaffeejünger werden uns natürlich jetzt erschlagen, aber ich bin trotzdem neugierig. Habt ihr einen Kaffeevollautomaten zu Hause? Wenn ja, welchen und warum? Und ich werde aber den Einkauf jetzt nicht revidieren, deswegen. Aber mich würde das trotzdem schon mal mehr interessieren.
Genau, also und da auch genau welchen und so, das ist natürlich auch spannend, was man da gemacht hat und wieso. Das ist ja... Ich meine, ich muss ja auch sagen, die Leute, die das alles irgendwie mit Siebträger oder so auch ein bisschen aufwendiger machen, ich kann das so insofern verstehen. Das ist ja auch irgendwie was Meditatives, das macht ja auch irgendwie Spaß, ne? Da kann man sich
Ja.
reinnörden, das ist schon ein cooles Hobby. Ich weiß aber nicht, ob ich jede meiner Kaffeepausen damit verbringen will, ja. Aber das ist natürlich auch immer so eine persönliche Sache, woran man Spaß hat und was man da gerne macht, ne?
Ja, also wenn wir zu meinem Kumpel fahren, der hat zum Beispiel eine Siebträgermaschine, da wartest du erstmal eine Viertelstunde, bis dieses Ding halt aufgeheizt ist, ja. Und
Ja.
das, ja, der schmeckt auch seinen Espresso und so, das schmeckt auch schon geil, so ist das halt nicht, ja. Aber das ist, glaube ich, dann, ja, ich habe dann morgens früh da irgendwie, oder mittags oder nachmittags zum Kaffee, zum Kuchen, den Kaffee zum Kuchen, da muss das ein bisschen platter sein. Also ich bin eher bereit, auf einen Filterkaffee zu warten, als die Siebträgermaschine, die noch eine Viertelstunde braucht, um aufzuheizen.
Eine Sache kann ich noch bei Tchibo empfehlen, die haben einen separaten Milchaufschäumer. Ja, also ein Ding, wo man so ein magnetisches Ding drin hat, was sich drehen kann. Und das macht sehr schönen, festen Milchschaum.
Ah, das ist gut, dass du es erwähnt. Also da war auch eine Anforderung, dass das Milchsystem außerhalb der Kaffeevollautomaten ist. Und das hat die Melitta auf jeden Fall, dass man von außen halt einen Schlauch reintut.
Ja, das ist auf jeden Fall viel wert, weil sonst wird es irgendwann eklig.
Genau, das war halt auch dann, das war dann so eine Anforderung, die ich dann hatte. Weil wir hatten auch eine Espresso gehabt, die auch so einen Milchschaum schon mit diesen Magneten hatte. Und wir haben das echt total selten benutzt. Und da habe ich gesagt, eigentlich hätten wir auch einen Kaffeevollautomaten ohne diesen Milchaufschäumer, aber Axel würde das gerne haben. Und da habe ich gesagt, okay, aber dann muss so irgendwas sein, was außerhalb ist. Mal gucken, ob wir jetzt mehr Cappuccino oder sowas trinken, aber glaube ich halt nicht.
Ja, was sie aber mehr macht oder was Axel mehr macht, ist Xbox spielen.
Ja, eigentlich habe ich, ich habe Steep geholt. Das ist ein Open-World-Game mit Snowboarden. Du kannst aber auch Wingsuit fliegen und Paragliding machen. Und ich wollte es mal anspielen, hatte das Problem gehabt, dass ich zwischendurch mal aufs Klo musste. Und hat Axel das weitergespielt und seitdem komme ich nicht dran. Aber wohl am Montag, weil er, ja, du lachst, es ist aber so. Und das ist, man muss so sagen, Axel ist kein Konsolenspieler eigentlich. Also, und dass ihm das jetzt richtig so, dass er das Spiel so suchtet, das spricht für das Spiel. Aber ich hatte jetzt am Montagabend mal Gelegenheit, da war nämlich klettern gewesen, mal eine Stunde das zu zocken. Ja, ist schon cool, ist für mich aber noch gerade noch etwas zu schnell. Ich muss da noch ein bisschen gesünder werden, bevor ich das. Aber das Coole ist, die schreiben da auch rein, dass Leute, dass man das nur ausgeschlafen spielen soll, weil das wohl doch sehr triggert. Also, ja, ich kann das bestätigen, also nach einer Stunde musste ich da echt mal eine Pause machen. Das hat dann mein Kopf nicht so mitgemacht. Das war mir ein bisschen zu krass. Aber das ist cool. Das ist halt so mein Winterurlaubersatz. Und die Grafik ist mega. Also du siehst ja jede Spur, die du in den Schnee reinziehst. Und das ist schon echt gut gemacht. Und das gibt es auch nicht nur für die Xbox, sondern auch für die PS4 und auch für den PC. Ich weiß jetzt nicht, wie mit dem PC das gehen soll mit dem Keyboard. Also ich bin der Meinung, das ist wirklich ein Konsolenspiel mit einem Controller.
Okay, und das war schon Konsum. Nur vier Karten im Konsum, das hatten wir lange nicht
Ja,
mehr.
ich glaube, ich vermisse irgendetwas, aber normalerweise machen wir hier 10 Karten durch, aber gut. So ist es auch noch schön.
Ja, ist auf jeden
Ja,
Fall.
aber wir haben noch, Moment, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch eine Terminspalte.
Wir haben die Terminspalte, stimmt, weil wir haben vergessen, die Text dran zu setzen. Oder ich habe nicht refreshed in
Du hast
meinem
nicht
Lieblings.
refreshed.
Ah, ja, Next Deck und ich. Es ist noch nicht besser
Aber
geworden.
dafür haben wir eine super Überleitung gehabt.
Ja, definitiv, die war es wert. Ja.
Genau, und zum Abschluss, nein, ich weiß, normalerweise enden wir Konsum, aber heute mal nicht. Wir haben noch ein paar Termine zu verkünden. Einmal, wenn ihr wieder ein bisschen Open-Source-Entwicklung machen wollt, aber das nicht alleine tun, sondern gehen mit anderen Menschen. Dann am 15.12. macht die Cyberland Code Camp, wo wieder abends, Spätnachmittag, abends halt bei den Open-Source-Projekten halt mitgearbeitet werden kann. Da sind halt Leute dabei, die was für Maven machen, WG und 5, für DocTools und für das ASCII-Doc-Plugin für IntelliJ. Ihr könnt aber auch gerne eure eigenen Projekte mitbringen und dann Gleichgesinnte suchen. Wird ein Happening. Und alles, alles Corona-konform, das ist nämlich online. Das heißt, egal wo ihr seid, kommt einfach dazu. Link zur Anmeldung poste ich dann in den Shownotes. Und dann nennen wir es öfters, aber auch hier wieder. Wir machen einen Ready-for-Weihnachts-Plausch. Auch Corona-konform in Discord. Das heißt, für Getränke und Köstlichkeiten müsst ihr selber sorgen. Und zwar 17.12. ab 19 Uhr. Dann werden wir einen Voice-Channel aufmachen, Discord, wo wir dann einfach mal. Ist das so eine Art Hörertreff, ne?
Genau, es ist wie so ein Hörertreff. Und wir werden es nicht aufzeichnen. Also, falls ihr
Genau,
sagt, ey,
ganz
also
wichtig.
wir machen da wirklich nur, das ist privat. Wer dabei ist, ist dabei. Und wir machen da nichts aufnahmetechnisch, sondern eigentlich wollen wir nur ein bisschen quatschen, lecker Kekse dabei essen. Ist für ein Voice-Chat sowieso mega. Und mal schauen, ob was irgendwas Leckeres trinken, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, eine Woche, bevor es soweit ist. Und
Genau,
das.
Probelauf,
Genau, so der
Weihnachtsprobelauf.
Weihnachtsprobelauf, das ist quasi der Release-Test und da müsst ihr alle da sein, ja, also
Könnt
IDE
ihr eure
offen,
Keks?
ja.
Genau.
Genau, und dann machen wir einen Integrationstest, ob das mit den Keksen und dem Glühwein
Glühwein.
oder Bierchen oder was immer ihr gerne trinken wollt, funktioniert. Also eine ganz schöne Abendsession, die wir dann zusammen machen und das Gute ist, Sandra, wir sind ja auf jeden Fall da.
Genau, also wenn ihr nicht kommt, ist nicht schlimm, denn da wir nicht, werden wir auf jeden Fall Spaß haben.
Aber ja, also wir sind, also trotzdem freuen wir
Nein,
uns ganz
nein,
viele. Es sind ja auch schon ein
nein.
paar Leute, also wir haben ja schon positive Reaktionen bekommen, dass ein paar Leute, ich auch aus anderen Ländern wahrscheinlich,
Ja, genau.
daran
Also
teilnehmen werden, ja.
das hörte sich jetzt makaber an, so sein sollte. Natürlich freue ich mich auch natürlich, wenn andere kommen. Ich wollte nur den Druck von euch ablassen.
Genau.
Wenn was anderes dazwischen kommt, ist nicht schlimm. Denn wir beide werden auf jeden Fall da sein.
Genau, vielleicht können wir dann schon die Tastaturenfolge besprechen.
Ja. Den Termin müssen wir gleich nochmal besprechen, weil wir in die Tastaturfolge drin kommen.
Die machen wir, aber das ist jetzt haben wir so oft genug gesagt. Also Folge
Ja,
15.
Folge 15 ist Tastaturfolge.
Aber
Komme, was wolle.
was wäre, wenn wir
Und.
die nächste Folge 16 nennen?
Das machen wir nur, wenn wir dann doch nicht das dazu besprechen.
Das müssen wir einfach mit noch weniger, also wir wollen es ja vorbereiten, deshalb verschieben wir es die ganze Zeit. Doch, es wird die nächste Folge ist wahrscheinlich die Folge 15 und dann
Auf
werden wir
jeden Fall
da,
mit
ja.
der Tastatur.
Genau.
Ja, ich glaube, wir müssen das Kind einfach mal releasen, weil sonst wird das uns noch 22 noch verfolgen.
Ich muss mit der Entwicklung erstmal starten. Ja, aber das ist ja bei mir in der Urlaubswoche schon, da freue ich mich drauf und
Ja, da hat der Daniel. Nee, ich gucke mir jetzt dem. Also, ich habe ja im Vorfeld ein paar Sachen schon rausgesucht, aber. Material haben wir genug, um uns darauf vorzubereiten.
genau, da links sind genug in der Karte, sie müssen nur noch gelesen
Gesichtet
werden.
werden.
Ja. Und dann werden wir da voll die Nerds und nächstes Jahr machen wir dann die große WIM-Folge.
Oh, bist
Oder
du.
WIM versus Emacs versus VS
Ich
Code versus.
wollte gerade sagen, also ich benutze ja weder Vim noch Emacs. Obwohl, ich habe mir Vim jetzt ein bisschen aneignen müssen, aber das erzähle ich in der nächsten Folge.
Ich habe mir auch WIM freiwillig ein bisschen angeeignet.
Okay, dann sollen wir das für die nächste Folge
Ja,
beibehalten.
natürlich, aber also das heißt, nächste Folge ist auch Thema. Wir machen Tastaturen und WIM, okay. Also
naja,
WIM versprechen wir mal doch nicht,
Ne,
aber.
genau, ich wollte gerade sagen, ich werde zwar Vim erwähnen, aber ich will jetzt keine Vim-Folge darauf machen. Sondern würde ich auch sagen, da brauchen wir auch einen Gast mit uns.
Ach, die erste Folge geht immer ohne Gast.
Genau.
Auch da könnt ihr
Dann.
euch mal melden. WIM, Emacs, habt ihr da irgendwie Präferenzen? Und wenn ja, welche?
Welchen
Oder auch.
Editor so sollen wir unbedingt wir auch ausprobieren?
Genau,
Weil er so
welches
schlecht ist
coolen?
oder so.
Ja, aber die schlechten wollen wir nicht ausprobieren, die coolen, ne?
Ja, aber das wäre doch auch mal Vorgehensweise, mal Editoren ausprobieren, die einfach von der Allgemeinheit als schlecht empfunden werden.
Ich will aber keine Clips installieren.
Nein, alles gut. Das war nur eine Idee.
Ja, und ich könnte noch mal schnell ein bisschen Sympathien sammeln. Nein, Eclipse ist wunderbar, habe ich jahrelang genutzt. Ja, wir sollten besser aufhören, bevor ich mich hier noch in Teufelsküche quatsche.
Genau.
Ja.
So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, guten Nachmittag, je nachdem. Genau, schönen Tag, schöne
Woche. Wir sehen uns am 17.12. um 19 Uhr im Discord. Spätestens. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja.
Wie immer. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und immer, also wir Segler sagen mal, immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel.
Dann wünschen wir das euch auch jetzt. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.